Vielen Dank. Lasst uns Platz nehmen. Ist Gott nicht gut? Wir haben einen guten Gott. Preis dem Herrn. Halleluja. Irgendjemand, der ein gutes Zeugnis hat vom Herrn heute? Du hast was mit Gott erlebt die Tage? Eine positive Erfahrung? Leben aus der Quelle? Jemand da? Brennt's bei dir? Funkt's bei dir? Lodert's bei dir? Okay, wenn nicht, ich will heute über Wiederherstellung sprechen. Die Zeit für Wiederherstellung in unserem persönlichen Leben ist gekommen. Ist ja neues, wir haben ein Neujahr. Weißt du, wir sind jetzt, wir gehen in die Zukunft. Und was soll anders werden? Bei dir, bei mir, bei uns? Was will Gott in unserem Leben tun? Lass uns einfach offen sein für die Zeit der Wiederherstellung. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen, morgen früh. Morgen früh wird das Thema sein, ein Stück weit Fortsetzung von heute. Lebe nicht in der Vergangenheit. Hak ab, was du abhaken kannst. Und da gibt es einiges, was man abhaken kann, soll und muss. Und ich habe ein paar ganz tolle Gedanken hier bekommen. Da wird Claudia Berg erzählen über Alltag in Israel. Sie wird über Israel berichten, morgens im Gottesdienst und dann natürlich nachmittags voll. Also nachmittags wird sie erzählen über Israels Gottesfurcht und Menschenfurcht. Also was man darunter auch jetzt versteht. Auf jeden Fall, Claudia Berg arbeitet unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Israel, zwischen Israeliten, also Juden und Palästinenser, Holocaust-Überlebende, Terroropfer, alleinerziehende Mütter, also schon sehr widersprüchlich, also sehr entgegengesetzt. Also Terroropfer, Holocaust und so weiter, das kann man noch akzeptieren, aber dann alleinerziehende Mütter oder auch Palästinenser, wir wissen ja im Norden, Nazareth und so weiter, in Galiläa, da ist ja, gibt es ja sehr viele Palästinenser und darunter arbeitet sie auch. Und dann auch natürlich bei, unter diesen Neueinwanderern in Israel. Da ist auch ihr Schwerpunkt. Man muss bald in Israel Russisch lernen, nicht mehr Hebräisch, weil so viele aus Rumänien und Russland kommen. Also Juden. Und die müssen natürlich im Land nachher sich noch einleben. Okay, das sind so die Themen. Am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast und in Schwierigkeiten bist. Finanzielle Nöte, gesundheitliche Nöte. Muss nur zum Heiland gehen. Aber das werde ich am Sonntag noch einiges sagen. Wir sollen viel früher zu Gott gehen, nicht erst in der letzten Minute, wenn das Haus schon bis auf die Fundamente abgebrannt ist. Dann, lieber Gott, kannst du noch was machen? Weißt du, dann ist es zu spät. So, die Zeit der Wiederherstellung. Als ich zum ersten Mal in Israel war, in der Wüste Judäa, dann habe ich gedacht, wo ist die Wüste eigentlich? Ich sehe gar keine Wüste. Es war alles schön grün. Und dann hat unser Leiter gesagt, weißt, es hat jetzt gerade so eben geregnet. Wenn es regnet, ist die Wüste grün und da ist so viel Leben, so viele kleine Blümchen, so viele Käferchen und also so viel Leben in der Wüste, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn es geregnet hat. Also die Wüste hat was in sich. Wenn in deinem Leben regnet, geistlich, nicht nur Tropfen der Gnade, nein, Ströme des Segens, wenn die in deinem Leben fallen, dann ist dein Leben eine Oase, eine mitten in der Wüste, eine Zufluchtsstätte, ein Platz, wo man sich gerne niederlässt und wo man sich gerne aufhält. Wir wollen alle miteinander Gottes Kraft erleben und so weiter. Und dann, aber wenn es dann soweit ist, haben wir Angst. Erneuerung, wenn Gott anfängt zu arbeiten, dann sagt er, du, das Geschwür muss da weg. Oder da, und da müssen wir ein bisschen operieren oder ein Zahn ziehen, Wurzelbehandlung. Du siehst dann, wenn Gott anfängt mit der Wurzelbehandlung in unserem Leben, dann schlagen wir Alarm oder dann verstecken wir uns, haben Angst und fürchten uns. Gott will wiederherstellen. Gott will an uns arbeiten. Er ist ja der Töpfer und wir sind der Ton. Und was macht Gott mit missratenen Gotteskindern? Und die gibt es leider mehr als genug, wie Sand am Meer. Missratene Gotteskinder. Dein und mein Leben ist auch missraten. Wir fangen gut an. Du weißt ja, das Jahr hat mit guten Vorsätzen angefangen. Ich will dies Jahr das und das und das und das und das tun. Und dann, am Schluss ist nach ein paar Wochen nichts mehr da von diesen guten Vorsätzen. So, wir haben uns viel vorgenommen, aber geworden ist ja nicht viel. Die Frage ist, was kommt aus unserem Leben raus? Oder was passiert mit unserem Leben? Gottes Kraft will an uns arbeiten, an uns wirken, an uns sich manifestieren. Weißt du, wenn etwas einmal in deinem Leben passiert ist und das nicht richtig verarbeitet hast, bringst es nirgendwo richtig unter. Also Gott möge uns helfen heute, wenn wir das über Wiederherstellung uns Gedanken machen. Herr, stell mein Leben wieder her, dass ich Tag für Tag, Stück für Stück wieder ganz neu werde. Römer 12, wir werden erneuert. Das ist also Gottes Prozess. Und wir müssen eine ganze Menge Erneuerung in unserem Leben erfahren. Was macht Gott also mit den missratenen Kindern Gottes? Ist so, wie der Prophet Jeremia, oder wie der Herr zum Prophet Jeremia sagt, geht zum Töpfer und schau, was der macht. Wenn ihm ein Gefäß mal missratet auf der Töpferscheibe, der nimmt Ton, knetet es nochmals und so weiter und dann dreht er wieder ganz neu und dann macht er ein Gefäß ganz von vorne. Also, wenn du in den Händen Gottes missratest und wir alle missraten, ganz ehrlich, lass uns da gar nicht so super heilig und so fromm und pharisäisch sein, wir missraten alle, aber dann knetet der Heiland. Weißt du, und dann reibt er uns und dann sagst du, lieber Gott, ich krieg keine Luft. Mein Herz macht nicht mit. Was mutest du mir alles zu? Aber er will uns geschmeidig machen, dass wir wieder unter seiner Hand funktionieren. Also Wiederherstellung. Gott musste Israel XXXXXL wiederherstellen. Immer wieder, langmütig, geduldig und von großer Gnade ist er gewesen. Also immer wieder von vorne angefangen. Und deshalb, wir werden mit der Erlösung und der Gnade Gottes nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. Also das ist nicht irgendwie ein Fehlurteil oder Fehlschlag oder Fehlbeurteilung. Nein, das ist so. Wir sind Menschen. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, einen Lauf zu laufen und wir haben Arbeit zu tun und manchmal klappt es nicht. Also, lasst uns ganz offen sein für Gottes Wirken an der Wiederherstellung, wenn Gott anfängt an uns zu arbeiten. In Jesaja 55, Vers 7 bis 13. Also, nimm dir die Zeit und lies diese Verse, die ich dir angebe hier. In Jesaja 55, Vers 7 bis 13 heißt es, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Gott ist nicht immer zu finden und Gott ist nicht immer nahe. Grundsätzlich. Manchmal ist er ganz weit weg, da schreist du und brüllst und sagst, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, wo bist du? Ist nicht da. Weil er macht vielleicht was anderes. Nicht immer ist Gnadenstunde. Nicht immer hat der Herr Sprechstunde oder Zeit für dich oder so weiter. Nicht immer ist die Zeit der Heimsuchung seiner Gnade. Nicht immer. Ich denke nur an Israel, 400 Jahre lang, da kam kein Prophet, kein Messias und kein Heiland und niemand. Da waren nur die Pharisäer da und die Makkabäer und die Essener und die Sadduzäer. Die sind dann hochgekommen, aber kein Prophet, bis Johannes der Täufer dann schließlich kam und dann Jesus. Also es gibt Zeiten der Heimsuchung und es gibt keine Zeiten der Heimsuchung. Und wir wissen auch bei uns in Europa, das dunkle Mittelalter, zuerst Erweckung, Aufbrüche und so weiter, Reformationen und große Dinge passieren dann und entstehen Klöster. Da ist das Suchen nach Gott und dann passiert Folgendes, das ja dunkles Mittelalter ist. Da passiert gar nichts. Also es ist nicht immer, dass der Herr zu einem spricht. Manchmal sagt er wochenlang, monatelang, jahrelang sogar gar nichts. Ist das schlimm? Vielleicht hat er gar nichts zu sagen jetzt im Augenblick. Vielleicht sagt er, mein Kind, tu das, was ich dir gestern gesagt habe oder vorgestern. Sei gehorsam zuerst mal, erledige die Hausaufgaben und dann wollen wir weiterreden. Nicht immer ist die Gelegenheit da, wo Gott sagt, jetzt ist die Stunde. Weißt auch, die Zeit muss reif sein, damit wir gelehrt werden und damit wir was von Gott empfangen. Und dann muss die Zeit auch reif werden, dass Gott sagt, jetzt habe ich eine Arbeit. Du, da ist der Saul von Tarsus in Damaskus angekommen. Geh hin, Ananias. Weißt du, da sitzt du wochenlang, monatelang, Jahre, jahrzehntelang vielleicht und sagst, oh Herr, du hast mir doch so eine Vision gegeben. Ich werde mal einen großen Fisch fangen. Wo ist der Fisch? Nicht mal einen Frosch fange ich. Aber Herr, wo ist dieser große Fisch? Und dann kommt der Tag X, von Gott festgesetzt, dass der da in seinem Hotelzimmer sitzt und betet und der Herr sagt, geh hin. Also, wir brauchen die Gnadenzeit, wenn Gott sich offenbart. Also suche den Herrn, solange er zu finden ist. Nicht immer weht der Heilige Geist. Nicht immer wirkt der Heilige Geist. Nicht immer spricht der Heilige Geist. Weißt du, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit, sagt der Herr, ist noch nicht gekommen. Auch was Wunder, Zeichen, Heilungen oder Segnungen betrifft. Wenn Gott sich einmal offenbart und einmal redet oder einmal austeilt und so weiter und einmal segnet, du solltest ganz spontan schnell dabei sein. Ja, Herr, ich will's. Ich muss. Ich brauche dich. Wenn du einmal Inspiration hast, dann unterbrich es nicht. Warte, schwimme diese Welle mit. Lass dich mitnehmen, mitreißen mit dieser Welle. Wenn Gott einfach segnet, dann sei dabei. Sei dabei und sag, Herr, jetzt noch mehr, lieber Heiland. Das ist nicht genug. Und dann gibt es Zeiten, wo wir eine Dürre durchmachen. So, in der Bibel heißt es, Matthäus 6, trachte zuerst einmal nach dem Reich Gottes. Wenn du schon im Reich Gottes bist, so solltest nach dem Reich Gottes trachten. Also das ist für Christen gesagt, nicht nur für die Heiden oder ja, bekehrt euch jetzt mal endlich. Nein, trachtet nach dem Reich Gottes. Für, das ist ein Wort an die Bekehrten, an die Gläubigen, an die Jünger Jesu. Du sollst nicht Randsiedler im Reich Gottes sein. Du musst nicht irgendwo, ja, dass ich so in Niemandsland lebe. Mal so und so. Nein, du solltest wirklich im Zentrum des Reiches Gottes leben. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht für dein Leben. Du solltest also etwas im Reich Gottes zustande bringen, etwas bewirken und nicht nur so ein vorgeschobener Posten da irgendwo im Reich Gottes sein. Gott mag keine halben Sachen. Er mag keine lauen Christen. Die sagte, die spucke ich aus. Weißt du, was Gott mag? Deshalb Erneuerung. Die Zeit der Erneuerung ist gekommen, dass du jetzt anfängst, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt, dass du sagst, jetzt ist endlich soweit, jetzt muss ich was tun, jetzt muss in meinem Leben was passieren. Wir sind in der Endzeit, mittendrin womöglich schon. Gott mag Radikale. Du hast richtig gehört. Gott mag Radikale, Menschen, die aufs Ganze gehen. Nicht halbe Christen, die ja nur am Sonntagschristen sind. Nein, Gott mag Menschen, die radikal sind, die vor dem Teufel keine Angst haben, die vor Sünde keine Angst haben, sondern die Sünde brechen und gegen die Sünde angehen, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Lüge angehen, gegen Leblosigkeit, genau, dass sie Zeichen setzen und sagen, also wir wollen anders sein. Was die anderen machen, ist uns vollkommen egal, aber ich, so viel es an mir liegt, ich will Frieden haben mit jedermann. Das ist also radikal sein, aufs Ganze gehen. Gott sucht Menschen, die ihn verstehen, die mit ihm mitmachen, die mit ihm kommunizieren, die bei ihm auf der gleichen Wellenlänge sind. Du empfängst nichts von Gott, wenn du da auf irgendeiner fremden Frequenz sendest oder auf Empfang eingestellt bist. Auf derselben Wellenlänge mit Gott sein. Manche sagen also, man kann Gott nicht verstehen. Die Bibel lehrt ganz was anderes, dass du Gott verstehen kannst, und zwar sehr gut. Ich habe so eine Stelle heute und bekommen vom Herrn beim Beten, da sagt Gott auch, der Esel und der Ochs, der kennt seinen Herrn, aber mein Volk kennt mich nicht. Der Esel und Ochs, und ich möchte heute beim Esel und Ochsen ein bisschen bleiben. Der Esel und Ochs kennt seinen Herrn und gehorcht seinem Herrn. Aber mein Volk kennt mich nicht. Dann geht's natürlich von der Schwalbe, vom Storch und vom Kaninchen ist dann nachher die Rede. Aber der Esel und der Ochs kennt seinen Herrn. Und wie ist es mit dem Kind Gottes? Aber mein Volk kennt den Herrn nicht. Also deshalb suche den Herrn, solange er zu finden ist. Warum kennt der Esel und der Ochs seinen Herrn? Es gibt viele Gründe, warum er ihn kennt. Weil er das Fressen kriegt von ihm. Das ist erstmal eins. Also dein Kater oder dein Hund kennt dich, weil immer wieder du dem was zu fressen gibst. Aber das ist nicht das Einzige, warum der Ochs und der Esel seinen Herrn kennt, weil er mit dem Herrn den ganzen Tag zusammen ist. Schau doch so einen Esel an, bepackt und er schleppt Lasten von seinem Herrn. Oder der Ochs, der zieht den Pflug oder den Karren oder was es auch immer ist, der ist mit seinem Herrn viel zusammen. Wiederherstellung ist, dass du wieder Zeit mal für Gott hast. Und nicht nur für das Fernseher und Internet und was weiß ich, für irgendeinen Schmöker, sondern für den Herrn, die Wiederherstellung, viel mit dem Herrn zusammen bist. Wie viel Zeit verbringst du mit dem lieben Gott? Vielleicht so viel wie mit deiner Frau oder deinem Partner, dass du nur, ja, wie beim Müll wegtragen, einfach nur so viel auf die 5 Minuten redest. Wir sollen viel mehr mit dem Herrn reden, mit dem Herrn zusammenarbeiten. Der Ochs und der Esel, die schaffen miteinander mit dem Herrn. Die arbeiten miteinander, die flügen miteinander, die schwitzen miteinander, die leiden miteinander, die kämpfen miteinander. Wer viel mit Gott zusammen ist, der kennt seinen Herrn und arbeitet mit ihm gerne zusammen. Und der hat keine Probleme mit Gott. Der versteht seinen Herrn, wenn er mit Gott arbeitet. Der Esel war so ganz genau, nicht so langsam. Mein Herr ist ein bisschen anders. Oder der Ochse. Nur geistliche Zeitarbeiter. Geistliche Zeitarbeiter, Leiharbeiter, das ist heute sehr populär. Geistliche Gelegenheitsarbeiter oder fromme Gastarbeiter, die nur spontan oder periodisch Gott dienen oder Heilige sind und nur Sonntagschristen sind, die kennen den Herrn nur oberflächlich. Die sagen, ja, was will er? Aber wenn du von Montag bis Samstag mit dem Herrn ackerst, dann kennst du den Herrn aus dem FF. Der Ochse weiß ganz genau, er weiß, wo er hingehört und er weiß, was sein Herr von ihm will. Und dann hält er schon seinen Kopf, senkt seinen Kopf, damit sein Herr ihn ins Joch einspannen kann. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mit Pferd gepflügt und ich habe mit Ochsen gepflügt oder mit Kühe gepflügt. Ich weiß, wie die Tiere sind. Die Tiere gewöhnen sich an dem Herrn. Und dann, wenn sie gut waren, dann kriegte so ein grüne Klee oder dann kriegte so ein Patzen Futter, Grünfutter oder irgendwas Nettes von seinem Herrchen. Und er weiß, wenn ich gut die Arbeit getan habe, dann kriege ich was. Dann kriege ich was. Also, die haben mit Gott keine Probleme. Wiederherstellung ist, dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Die meisten Leute, wenn sie von Wiederherstellung hören, ja, Gesundheit, Portemonnaie muss geheilt werden oder was weiß ich, meine Beziehungen müssen geheilt werden. Um das geht's gar nicht. Absolut gar nicht. In aller Liebe. Um das geht es absolut gar nicht. Es ist egal, ob du gesund oder krank bist, ob du Portemonnaie voll ist oder leer ist. Es geht um die Wiederherstellung deiner Beziehung zu Gott. Und wenn die stimmt, dann stimmt dein Portemonnaie, dann stimmt deine Gesundheit und dann stimmt vieles andere mehr auch in deinem Leben. Also, ich habe mit Gott keine Probleme. Es war ein wenig schwierig, wie Mutter Teresa mal gesagt hat. Mein Partner. Also Gott oder Jesus ist ein bisschen schwierig. Mal uns war das nicht einfach. So, der Esel ist auch ein bisschen schwierig und der Ochs. Der ist auch manchmal schwierig und manchmal so störrisch, geht nicht, mag nicht und so weiter. Und so, das ist auch, Gott mag auch manchmal nicht alles, was ich will. Leider, das ist mein Problem. Und aber die arbeiten eng zusammen, stehen eng zusammen und da tut einer für den anderen was. Also der Ochs und Esel und der Bauer. Die arbeiten zusammen. Die Wiederherstellung unserer Zusammenarbeit mit Gott. Gott hat uns geschaffen als Gehilfen. Und ich will den Menschen als Ebenbild machen, nicht nur zum Spielen, als Äffchen. Nein, Gott hat uns zu Partner gemacht, dass wir mit ihnen zusammen ackern, den Garten bebauen, also das Paradies damals. Also mit ihm den Garten pflegen und erhalten. Gott will dein Verhältnis zu ihm wiederherstellen. Du sollst wieder sein Ochs und sein Esel sein. Gott's hab Gnade mit uns. Halleluja. Ochs und Esel. Du sollst Gottes Zugpferd sein. Ja, Gottes Zugpferd sein. Verstehst du, wenn du das verstehst? Oder ich würde moderner sagen, weil die meisten nicht mehr wissen, was ein Ochs und ein Esel ist. Du solltest Gottes Zugmaschine werden. Gottes Zugmaschine. Ein Instrument Gottes, ein Werkzeug des Herrn, mit dem der Herr was anfangen kann. Das ist diese Wiederherstellung, damit der Herr uns wieder gebrauchen kann, damit der Herr mit uns Musik machen kann, damit der Herr mit uns auf Sendung sein kann, damit der Herr etwas mit uns erreichen kann in dieser Welt. Wenn die Leute heute das Wort Wiederherstellung hören, dann denken sie, oh, meine Ehe oder meine Leistungskraft oder die Vollmacht wieder, die apostolische, prophetische oder was weiß ich, irgendwelche Vollmacht. Nein, wenn du richtig zu Gott bist, bist du König, Priester und Prophet und sogar noch viel mehr. Da hast du Autorität über Schlangen und Skorpione. Mit dem Begriff Erneuerung lässt sich gut werben. Also erneuert, wer möchte nicht erneuert werden, reparieren, restaurieren? Doch Gott sagt, das ist nicht das Wichtigste. Meine Beziehung zu dir ist mir wichtig. Und wie steht die Beziehung? Was steht dazwischen? Er will dich zu seinem Ochs und zu seinem Esel machen. Und das wollen die meisten nicht. Wer will schon ein Ochs und ein Esel sein? Kannst du der Amen sagen? Bist du begeistert? Ein Ochs und Esel des Herrn? Also wir sind hier gefordert. Gott will was von uns. Wir möchten alle Könige, Prinzen und Prinzessinnen sein. Priester vielleicht noch, womöglich. Aber Ochs und Esel? Sie möchten also die von Gott zugedachte Rolle gar nicht haben, viele Christen. Die wollen gar nicht. Die wollen etwas Übermenschliches. Aber so ein Ochs und Esel, da ist es unheimlich viel. Der so treu, der Esel, also wenn ich so in Sizilien dort war und die Esel da gesehen habe und so weiter, ach, der Eselsgeduld, wir wissen von der Eselsgeduld. Weißt du, dann tropft er so, dann ist er bepackt. Oder wenn ich im Orient bin und irgendwo in Jordanien war und so weiter, da gibt's noch so Eseltreiber und Esel. Also die Leute leben noch mit dem Esel zusammen, so wie wir mit Autos zusammenleben. Und die trappen da. Und da kannst du sogar so seitlich sitzen und du fällst gar nicht runter, weil er nicht schnell genug ist. Der kriegt schon noch die Kurve, so wie einem Esel. Kamel ist anders. Elefant ist auch anders. Aber der Herr will keine Kamele und keine Elefanten. Der Herr will Ochs und Esel haben. Der Ochs und Esel, der kennt seinen Herrn. Erneuerung ist viel mehr in der Bibel als ein bisschen Freizeit, Spaß und Vergnügen oder dass ich jetzt mehr Freude habe, mehr lachen kann und besser begeistert sein kann. Nein, Gott will uns auf allen Ebenen erneuern. Wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, Bruder, Schwester, wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, dann geht's dir genauso wie deinem Herrn. Geht's ihm gut, geht's dir auch gut. Der Ochs und Esel, beide sind draußen auf dem Feld. Also der Ochs und Esel sitzen nicht in der Wohnstube vorm Fernseher. Beide haben die gleichen Schwierigkeiten. Weißt du, wenn du hinter dem Pflug bist, hinter einem Ochsen und der Ochse zieht den Pflug, dann kommt Stein, verstehst du, da zieht der Ochse. Und du musst natürlich auch den Pflug hochheben. Du musst damit ackern und arbeiten. Beide haben die gleichen Probleme. Beide haben die gleichen Herausforderungen. Beide müssen hart schuften. Weißt du, du läufst hinter dem Pflug und der Ochs läuft vor dem Pflug. Und so ist auch bei einem Herrn. Wenn wir der Ochs und Esel des Herrn sind, wir müssen vorne laufen, wir müssen anfangen, wir müssen ein Stück unseres Arbeits tun und der Herr ist, der dann nachher den Flug lenkt. Der lenkt die Flucht, guckt, dass es gerade Linien wird, gerade Furchen werden, das macht alles der Herr. Wir sind also mit Gott Schicksalsgenossen oder Leidensgenossen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13 und folgende Verse ist eine interessante Stelle, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, denselben Geist des Glaubens, wie die Heiligen, wie Jesus und die Jünger gehabt haben und wie Paulus hier, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, sagt Paulus hier, wie es im Psalm 116 steht, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns mit Jesus auferwecken. Und er wird uns vor sich stellen, samt euch. Also vor dem Herrn. Nicht, dass du steuern kannst. Der Herr steuert den Flug. Du musst nur ziehen. Du musst nur durchziehen, die Sache. Du musst nur die Sache in Angriff nehmen. Du musst die Sache nur angehen. Und der Herr steuert nachher. Und du musst nur schön seinen Befehlen folgen. Dann lese ich weiter hier. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher wäre zur Ehre Gottes. Weißt du, wir sind berufen. Und das ist unsere Wiederherstellung, Gott zu dienen, damit viele Menschen gesegnet werden und die sagen, Halleluja, durch dich bin ich in den Himmel gekommen, durch dich bin ich zum Heiland gekommen, durch dich habe ich den Heiligen Geist empfangen, durch dich habe ich die Gnade Gottes erlebt, durch dich. Wie viele Menschen bist du ein Segen schon gewesen? Weißt du, du willst gesegnet werden, aber du wirst nicht gesegnet, glaub mir das. Du kannst noch so viel beten und flennen und heulen und betteln und winseln. Du wirst nicht gesegnet. Du wirst erst gesegnet, wenn andere durch dich gesegnet werden. Das ist Gottes Wort, das ist Evangelium, Altes Testament, Neues Testament. Erst wenn andere also anfangen, Gott zu danken, oh, ich danke, der Pastor Matthäus, das hat für mich gebetet und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, und das ist, was Revolution auslöst im Himmel, Freude im Himmel. Denn es geschieht alles euretwillen. Alles, was geschieht, Gott erlaubt Dinge in unserem Leben bei der Wiederherstellung. Dass Menschen kommen, die bitten dich was und du kannst Ja und Nein sagen. Beides liegt in deiner Macht. Darum werden wir nicht müde, sagt Paulus im Vers 16 weiter. Darum werden wir nicht müde, auch wenn unser äußerer Mensch verfällt. Weißt du, du gehst am Stock und zitterst. Selbst wenn deine Hand zittert, kannst du immer noch für Kranke beten. Kein Problem. Weißt du, wir denken, wir müssen vollkommen sein, um Gottes Werk zu tun. Nein. Wir dienen Gott in Schwachheit und je schwächer du bist, desto mehr kannst du für Gott ausrichten. Je mehr du zitterst und je mehr Angst du hast und je mehr sagst du, ich kann mal, mein Herz macht da gar nicht mit, desto mehr kannst du von deinem Herzen den Leuten weitergeben. Wenn dein Herz nicht mehr mitmacht, aber Gottes Herz macht mit und die Liebe Gottes treibt so. Darum werden wir nicht müde, viele sind müde geworden und eingeschlafen. Darum werden wir nicht müde. Auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das ist die Wiederherstellung. Dass der neue Mensch sagt, wir müssen, ich muss, Gott steht mir bei. Und ich kann nicht anders und ich will auch nicht anders. Ich muss, Herr. Wenn du Gott dienst, mit Gott und für Gott ackerst, und Gottes Esel bist und Lasten trägst. Also ich habe manchmal in Pakistan, ich war erschüttert und erstaunt, was man so einem armen Tier auflastet und aufpackt. Dann also Lasten trägt er. Das würdest du nicht einmal hochheben. Das muss dieses arme Tier mit diesen dünnen Füßchen tragen. Und das ist der Esel. Und wir sollen mit Gott zusammenarbeiten, bereit sein, die schwersten Lasten tragen. Wenn der Herr uns eine Last auflegt, dann hilft er uns auch tragen. Dann kannst du das. Dann kannst du das. Wenn der Herr dich bittet, etwas zu tun und dich ruft und ich setze voraus, dass es der Herr gemacht hat, nicht der Pastor und nicht deine Gefühle und nicht dein Bauch und nicht dein Verstand, sondern der Herr. Wenn der Herr dich gerufen hat, dann kannst du. Dann kannst du aus dem Ärmel schütteln, da brauchst du kein großes Komitee oder große Einrichtungen, große Institutionen. Das läuft, das fließt. Wiederherstellung. Wiederherstellung der Autorität. So wie da in einem alten Sumererschrift, ich neulich gelesen habe, weißt du, früher hieß es, früher als noch vor der Sintflut, dann ernteten die Leute 40 Mal im Jahr. Verstehst? 40 Mal. Wenn der Segen Gottes da ist, erntest du 40 Mal im Jahr. Das ist kein Problem. Stell dir mal vor, nicht nur 12 Mal im Jahr, alle Monate mal. Nein, 40 Mal im Jahr. Dann begegnest du Widerständen und Kämpfen und Schwierigkeiten und mit Gott frisst du die Riesen wie Brot. Da heißt, lese ich weiter im Wort Gottes, da heißt es, denn unser Trübsal ist zeitlich und leicht, also Esel, ist leicht, schafft aber eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, auf unsere Schultern sehen, was kann ich verkraften? Was mutet mir der Herrgott zu? Denkst du mal nicht manchmal, so wenn ich so Schicksalsschläge sehe und Problemmenschen sehe und Menschen, die in Problemen drin stecken, dann sage ich, lieber Gott, was mutest du den Menschen zu? Manchmal erschauen wir, denk nur an Hiob, verstehst du, dann sagst du, das verkraft ich nicht. Das, was du von dem Mann oder von der Frau verlangst, ist unmöglich. Aber wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Unsere wahre Kraft passiert im unsichtbaren Bereich, nicht in dem sichtbaren Bereich. Denn das Sichtbare ist, was zeitlich ist, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Deshalb, wie sieht es aus in deinem verborgenen Leben, in dem unsichtbaren Leben? Wie sieht es da aus? Und die Erneuerung, die Wiederherstellung beginnt im verborgenen Leben, hinter den Kulissen. Also in der unsichtbaren Welt, da passiert, da bist du stark. Weißt du, wenn du morgens aufstehst, sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Und dann marschierst du. Und dann kann dich niemand mehr abhalten. Verstehst du, was Erneuerung und Wiederherstellung ist? Wiederherstellung ist, dass du plötzlich Lasten aufgebürdet bekommst. Aber wer will schon Lasten haben? Die meisten beten, lieber Gott, nimm das weg, löse mein Problem. Ich kann nicht mehr, Herr, wie lange noch? Und dann wimmern sie und plänen. Und das ist kein Christentum. Jesus sagt, mein Joch und meine Last, die sind leicht und sanft. Matthäus 11. Weißt du, wenn du zum Heiland kommst, bitte komm nicht zum Heiland besser. Und ich warne dich. Wenn du zum Heiland kommst, wirst du sofort eingespannt. Dann sagt er, hör mal, du willst Kind Gottes sein, tu mal was für mich. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt, ich muss es vorstellen. Dann musst du schon deine Sachen packen und das bisschen, was du hast, mitnehmen für deine große Reise. Wiederherstellung ist, du bekommst Lasten zum Schleppen, Karren zum Ziehen oder einen Flug zu schleppen. Das kriegst du. Jetzt musst du ankern. Jetzt musst du irgendetwas tun für den Herrn. Bleiben wir noch bei unserem Ochs und Esel. Denn Gott, wenn Gott dich erlöst, erlöst er dich aus dem Stall. Weißt du, im Stall ist es so schön. Kriegt man sein Grünfutter, kriegt man alles, wird man ein bisschen gestreichelt und gemolken oder was auch immer und so weiter. Im Stall. Aber Gott erlöst dich aus dem Stall. Gott will, dass du rauskommst aus deinem Stall und dass du aufs Acker, aufs Feld gehst, dass du einfach anfängst mit dem Herrn zu ackern. Das ist die Wiederherstellung. Du bist nicht geschaffen, nur und mu und mehr zu sagen. Gott erlöst uns aus unserer Bequemlichkeit. Wiederherstellung ist, dass ich rauskomme aus meiner Bequemlichkeit. Das ist Wiederherstellung. Also, als ich Christ wurde, plötzlich habe ich gespürt, ich kann doch nicht die ganze Zeit vor der Bibel sitzen. Und ich kann nicht die ganze Zeit auf meinen Knien rutschen. Und ich kann nicht nur die ganze Zeit im Gottesdienst sitzen. Ich muss was tun. Die Welt geht vor die Hunde. Das wurde mir klar. Und ich musste plötzlich raus. Wie ich gestern euch von dem Huster gesagt habe. Plötzlich war es, also hier habe ich nichts zu suchen. Ich bin in der Gemeinde eine Last und ich war in der Gemeinde eine Last. Und dann bin ich in die Welt gegangen, draußen auf die Straße und dort missioniert. Und dort habe ich meinen Platz bekommen oder gefunden, dass Gott mich gebraucht. Und jeder fängt irgendwo an, wenn er draußen anfängt, für Gott zu arbeiten. Wiederherstellung ist, dass du wieder in deine Berufung kommst. Und deine Berufung bekommst du nicht im Bett. Bekommst nicht im Bett. Also, raus aus dem Stall, da wo du nicht abgefüttert wirst, wo es kein Konsumchristentum gibt, wo es nicht die Selbstpflege ist, weißt du, da streichelt man und putzt man und so weiter, weißt du, ach, das ist nur Luxuschristentum. Oder dann bewundert und dann guck mal, das sind unsere Viecher. Ochs und Esel müssen draußen auf dem Acker. Das ist Erneuerung. Noch ein paar Gedanken über Erneuerung. Kolosser Kapitel 3, Vers 4 und folgende Verse. Wenn aber Christus, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute schon Millionär. Wenn. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Plötzlich, weißt du, wenn Jesus sich in deinem Leben offenbart, plötzlich bist du nicht mehr derselbe. Trottelst nicht mehr dahin und träumst vor dir hin und fantasierst vor dir nicht mehr hin, da passiert etwas. Dann werden deine faulen Glieder aktiv. Da werden sie aktiv. Weißt du, die werden abgetötet. Wie heißt es dann weiter? So tötet, Kolosser Kapitel 3, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Dann fängst du an. Auf! So passiert es. Esel, da wird plötzlich bepackt, auch wenn du nicht willst. Da kommt noch was drauf. Oh Herr, das ist so viel. Der Herr sagt, du kannst es. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Weißt du, wir vergeuden unsere Energie für Unsinn. Wenn du ganz ehrlich bist, für Dummheiten, für Fleischeslust und Augenlust und hoffärtiges Leben. Hier so, tötet eure Glieder. Wenn du die Kraft, die du vergeudest für Larifari, für Oberflächlichkeiten und so weiter, dann könntest du viel erreichen. Da heißt es, so tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden und Habsucht, Götzendienst und so weiter. Und solche Dinge, willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Also tötet all diese nichtigen Dinge, diese ganzen Spielereien. Verspiel nicht so viel Zeit. Wiederherstellung ist, dass du wieder zur Hauptsache kommst, von der Nebensache, von Nebensächlichkeiten. Und wieder Thema Nummer 1, der Herr in deinem Leben ist. Dann heißt es weiter, in dem allem seid ihr einst auch so gewandelt in Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden, Habsucht und Götzendienst und. Seid, habt ihr auch mal gewandelt. Aber nun leget alles ab und jetzt wird's für Christen was. So leget nur jetzt von euch ab Zorn und Zwietracht. Nein, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte. Zwietracht steht nicht drin, aber es könnte auch sein. Schandbare Worte aus eurem Mund. Überleg einmal, was du alles so durch deinen Mundwerk geht. Gott hab Gnade. Gott hab Gnade. Also, und da heißt es, belügt auch nicht einander. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Wiederherstellung. Das ist Wiederherstellung. Den alten Menschen ausziehen. Nicht, lieber Gott, nimm das weg. Meine erste Versammlung war hier in Berlin ein Schock. Es war nicht Schock, es war eine gute Versammlung, aber was ich da am Altarruf erlebte. Dann lege ich dem ersten Menschen die Hände auf, dann sagte, Pastor, warte mal, denn bevor du betest, ich habe, glaube ich, 30 Dämonen. Habe ich gedacht, liebe Zeit, Maria Magdalena hat 7 gehabt, das war das höchste der Gefühle. Aber der hat gleich 30. Dann habe ich gesagt, warte, zum nächsten komme ich auch wieder. Weißt du, die Leute sind falsch gelehrt. Die denken, und dann habe ich gefragt, was ist das? Naschen und alles, alle möglichen Untugenden. Meine Bibel sagt, so leget ab die Untugend, was nicht saugt. Das musst du ablegen, das nimmt der liebe Gott dir nicht weg. Die Leute sind falsch gelehrt. Geistliche Kriegsführung, das macht alles der Herr. Nein, du musst den alten Menschen ausziehen. Deine alten Klamotten, du musst es. So, wie heißt es hier? So leget ab. Nun leget alles ab von euch. Zorn. Du musst aufhören, zornig zu sein. Wütend zu sein. Ärgerlich zu sein. Du musst aufhören, Grimm. Ja, was könnte Grimm sein eigentlich? Bockig. Du musst alles aufhören, ein Bock zu sein. Null Bock. Weißt du, dass du null Bock hast plötzlich. Aber kein Bock, Grimm. Und dann wütend bist. Bosheit, Lästerung. Naja, das kannst du was verstehen, vielleicht spotten. Schandbare Worte aus eurem Mund. Weißt du, wenn ich die ganze Stallsprache heute höre, ob es im Fernsehen ist oder in der Gemeinde, spielt keine Rolle. Überall, die Leute reden viel stallisch. Das ist nicht mehr Deutsch und nicht mehr in Sprachen, sondern stallisch. Stallsprache, also was weiß ich, und unsere Hinternsprache noch dazu. Und Klosprache. Diese schandbaren Worte, leget ab. Belügt nicht einander. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Ihr habt ihn angezogen. Kapierst du? Verstehst du? Das ist eine Sache, die du gemacht hast. Der Heiland hat die Kleider schon zur Verfügung gestellt. Den neuen Menschen hat der Herr dich zur Verfügung gestellt. Anziehen musst du selber. Erwarte nicht, dass der Herr dich einkleidet noch. Du bist nicht Pflegefall Stufe 1. Verstehst du? Aber das kannst du noch selber machen. Noch weiter. Der wird euch erneuern, den Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der euch geschaffen hat. Wenn du erneuert worden bist, spürst du ganz anders. Dann lebst du was anderes. Weißt du, als ich mich bekehrt habe, ich habe mich gefragt, ja, warum bekehren sich die Leute gar nicht richtig? Ich weiß die Ursache, warum sich viele Christen gar nicht richtig bekehren. Die haben keine Sündenerkenntnis. Die erkennen weder das Übel in sich. Also ich musste zuerst einmal, der Evangelist, der hat mir Zeit gelassen, der hat nicht gleich geantwortet, wie ich so schnell. Ich dachte, der antwortet viel schneller. Per E-Mail wäre es schneller gegangen. Aber der antwortet nicht. Der sagt, mach dir Gedanken, was ist in deinem Leben alles falsch gegangen? Ich habe gedacht, zuerst gar nichts. Aber dann, als ich anfing, darüber nachzudenken, habe ich gemerkt, du, da ist alles falsch gelaufen, was ich überhaupt gibt. Ich habe so ein kleines, dünnes Heft, also Schulheft, angefangen zu schreiben. Aber da wird nicht viel werden. Das bisschen da. Du, ich habe mehrere Hefte gebraucht, um festzustellen, was alles in meinem Leben falsch gegangen ist. Und ich bin so Gott froh, dass ich darüber nachgedacht habe. Dann konnte ich mich auch richtig anständig bekehren. Den alten Menschen ablegen und ausziehen. So, wenn du erneuert worden bist, redest du anders. Dann redest du anders zuerst mal. Bist nicht mehr zornig. Und weißt du, das fällt dir gar nicht ein, mehr wütend zu sein. Du wirst schon ärgerlich. Du gehst schon auf die Palme hoch. Das passiert schon. Aber bevor die Sonne untergeht, bist du fertig. Hast du die Sache übergangen. Und so weiter. Und dann werden diese Worte so langsam Stück für Stück aus deinem Sprachschatz, Wortschatz und Benimmbuch rausgestrichen. Nein, der Herr erlaubt es nicht, dass ich wütend bin und ärgerlich oder was auch immer ist. Wenn du erneuert worden bist, tickst du ganz anders. Du denkst anders, handelst anders, reagierst anders. So ein Ochs und Esel, die sind gehorsam. Am Anfang sind sie auch störrisch. Den muss man zuerst mal erziehen. Weißt du, so ein Ochs oder so eine Kuh zum Pflügen, die musst du zuerst mal beibringen. Zuerst denken sie da querfeld ein. Nein, da musst du anziehen. Und kurz ziehen. Und das ist warum, was der Herr manchmal mit unserem Leben macht. Er zieht uns kurz. Du denkst, was ist denn das? Was ist denn das? Und wundere dich nicht, wenn Gott dich manchmal kurz nimmt. In Titus Kapitel 3, Vers 2. Was ist Erneuerung? Und es ist Zeit, dass die Erneuerung hier bei uns anfängt. Bei dir und mir. Bei uns Christen. Wir wollen alle in den Himmel kommen. So kannst du nicht in den Himmel kommen. So kannst du nicht zum Thron Gottes erscheinen. Da fliegst du kopfüber raus, bindet ihm Hände und Füße und schmeißt in den äußeren Finsternis. Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid an? Kennst du ja diese Geschichte? Der Heiland hat oft genug gepredigt darüber. In Titus Kapitel 3, Vers 2 und folgende Verse, da heißt es, wir sollen erneuert werden, gehorsam zu allem guten Werk. Also, wir sollen gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Nicht, dass du schon tun musst, aber wenigstens bereit sein, das zu tun. Bereit. Die Bereitschaft ist das Wichtigste. Nicht, ob du das kannst oder nicht kannst, bist du bereit. Bist du willig. Bist einverstanden. Ob es dir passt oder nicht, also sei zu einem guten Werk bereit. Ob es dir liegt oder nicht, ja, ich will den Weg nicht gehen, der ist mir so steinig. Also wenn du so einen Eseltreiber anguckst, in Pakistan habe ich da im Himalaya-Gebirge gesehen, also die gehen, da wo kein Auto mehr hinfährt, da geht der Esel hin. Da wo kein Auto mehr hinkommt, da geht ein Esel hin. Und die Leute haben Geduld. Haben Geduld. Ein Esel braucht Geduld. Also sei bereit zu einem guten Werk. Und ob es unter unserer Würde sogar oder nicht, wie auch immer, ob man sich da präsentieren kann oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Tu das gute Werk. Zu allem Gehorsam. Und vor allem, was Gott von dir will. Nicht, was Menschen von dir wollen, was Gott von dir will. Titus Kapitel 3. Und am Gehorsam im Leben und an seinem Verhalten eines Menschen merkt man, ob er erneuert ist oder nicht. Du merkst ganz schnell, dass der gar nicht weiß, was Erneuerung ist, auch wenn er davon redet. Wenn er nicht erneuert ist, du merkst an seinem Benehmen, an seiner Art und Weise, wie er lebt. Wahre Erneuerung ist viel tiefgreifender als nur ein schönes Gefühl oder als Geld im Portemonnaie. Wahre Erneuerung, Paulus schreibt in Titus hier, was Erneuerung ist, der erneuerte Mensch lebt nicht mehr sich selbst. Der wird von Gott gelebt und lebt Gott aus. Er hört auf zu verleumden. Weißt du, das ist so eine Sache. Er hört auf zu verleumden. Dann heißt es, gehorsam zu einem guten Werk und dann man soll niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, allen Menschen gegenüber Sanftmut beweisen. Das ist also ein erneuerter Mensch. Der verleumdet niemand, streitet mit niemand, ist es kein Streithammel. Ist gütig, Weißt du, der schlägt nicht so Ping-Pong zurück und bekämpft die Sache nicht. Der ist weich, leicht umgänglich, angenehm, freundlich. Der erneute Mensch weiß, was ist gehört und nicht gehört, weiß, was richtig und was falsch ist, was ich kann und nicht. Der nicht erneuerte Mensch ist eigentlich, Gott möge mir vergeben, dass ich so denke, aber wirklich, es ist so, dass ein dummer Mensch, weißt du, die anderen sind alle schwierig, nur ich bin nicht schwierig. Aber guck mal doch genau hin, verstehst, du bist ein grober Klotz, Entschuldigung, aber so ist es. Weißt du, eigentlich, weißt du, wenn du nicht erneuert bist, du hältst nirgendwo lang aus. Da bist du immer so, jeder kitzelt dich, jeder reizt dich, jeder provoziert dich. Nur erneuerte Menschen bleiben ruhig, regen sich nicht auf, erneuert. Titus Kapitel 3, Vers 3 weiter. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen alle in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten untereinander. Weißt du, was das heißt? Waren auf den neidisch, auf den neidisch, auf die Eifersüchte, auf jenen Eifersüchte. Dem haben wir nichts gegönnt. Ja, warum die und warum ich nicht? Und so sieht es aus. Wir waren früher auch so. Und du bist vielleicht immer noch so, obwohl du Christ bist. Und das Titusbrief ist an Christen geschrieben worden. Als aber erschien die Freundlichkeit und menschliche Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Weißt du, auch die Heiligung ist Gnade Gottes. Auch die Heiligung. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes sind wir erneuert worden, ein Stück weit. Also das ist, das Fundament ist erneuert, aber jetzt muss man weiterbauen, weiter daran arbeiten. Denn er hat uns überreichlich ausgegossen, seine Gnade, seinen Heiligen Geist von dem Herrn Jesus Christus, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden sind, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Da ist viel drin. Lass es zergehen, diesen Vers. Verstehst du, was Erneuerung ist? Nicht mehr wie früher. Ist in deinem Leben, und das muss man Pfingstlern sagen manchmal, und Charismatikern und Freikirchlern muss man es auch sagen. Weißt du, es muss ein Unterschied sein zwischen früher und jetzt. Zwischen einst und jetzt. Es muss ein Unterschied sein. Wenn es diesen Unterschied nicht gibt, vergiss den ganzen Laden. Das ist nur ein Saftladen, mehr nicht. Auch wenn es noch so fromm ist, Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes. Wenn da kein Unterschied ist, vergiss es. War gar nichts. Wenn wir genauso den gleichen Schlendrian weiterleben wie bisher, so wie früher, da ist keine große Veränderung passiert. Weißt du, wenn man sich da weiter sich verwöhnen lässt und pflegen lässt und nicht mehr des Herrn Ochs und Esel ist. Und nicht mehr. Weißt du, man lässt sich vergöttern und sich auf Podeststellen schaut, wie schön ich bin. Wir sind nicht so Pfau Gottes. Wir sind Knechte und Diener des Herrn und Wegter des Herrn. Wir sind nicht da, um uns verweichlichen zu lassen. Typische Kennzeichen von Weichlingen sind, die ermatten ganz schnell. Weichlinge, die werden schnell schlapp. Wahre Kinder Gottes, die voll Heiligen Geistes sind, die sind nicht nach 5 Minuten müde. Oh, ich kann nicht, mir geht die Luft raus. Die laufen Marathon für Gott. Das ist Kennzeichen von stabilen, festen Christen. Sie geben nichts auf, sind nicht sofort entnervt und rasten nicht so schnell aus. Das sind wahre Christen. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Steht auf jeden Fall in der Bibel drin. Also wir sollen nicht Weichlinge sein. Schnell ermatten. Wir sollten viele, in dem Augenblick, wenn du merkst, mir geht die Luft aus, schnell zum Herrn rufen, Herr. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Weiter heißt es, verständig zu leben bei diesem Titus hier, was Paulus sagt. Nicht mehr immer so verwirrt und verstört, durch die Gegend rennend, einfach immer nur nach Kurzschlusshandlungen oder Kurzschlusshandlungen vollführen. Nein, wir sollen verständig sein, überlegt, berechnend. Aha, wenn ich das tue, kriege ich das. Wenn ich das nicht tue, kriege ich das auch nicht. Brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Also nicht nur Kurzschlusshandlungen, also so nach Blitzgedanken gehen. Viele Christen gehen nur nach Blitzgedanken. Ach jetzt hat der Herr mir gezeigt. 3 Stunden später zeigt er wieder was anderes. Wieder so ein Blitz und Donner. Weißt du, Menschen, die nicht verständig sind, die machen alles gleich kompliziert. Menschen, die nicht verständig sind, die legen gleich alles auf die Goldwaage. Oh, gewiss, du sollst deine Worte auf die Goldwaage legen, aber nicht die Worte anderer. Da solltest du ein großes Sieb haben, da viel durchfallen lassen. Das ist für deine Worte, leg du lieber auf die Goldwaage. Wie heißt es? Redendes Silber, schweigendes Gold. Gibt es sowas? Das gibt's. So, nicht gleich alles für bare Münze nehmen. Das hat er doch gesagt. Und was hat er da gesagt? Weißt du, und die Leute werden nicht mehr ruhig, die kommen nicht mehr zur Ruhe. Das hat er gesagt. Und dann halten sie vor, obwohl es schon längst der Zug abgefahren ist und da gar nichts mehr daran ist. Verständig leben. Weißt du, was verständig leben heißt? Im Geist leben, überlegt leben, vernünftig leben, normal leben, sachlich leben. Einfach mit dem Herrn leben. Einfach Gott nachfolgen und mit Gott wandeln. Sagt Paulus hier, ja sowieso schreibt er, früher wart ihr unverständig, ungehorsam, ginget in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar. Also heute habe ich Lust, in Versammlung zu gehen, morgen habe ich keine Lust wieder. Heute habe ich Lust zu singen, morgen habe ich keine Lust zu singen. Und immer so nach Lust und Laune. Es ist Schluss mit lustig, Leute. Es ist Schluss mit lustig. Wir gehen in einer ernsten Zeit, wo das Lachen den Leuten vergeht und wird vergehen. Deshalb, wenn du nicht erneuert wirst, da wirst du nur heulen und mit Zähnen klappern. Wir sind in der Endzeit. Und deshalb, wenn du nicht erneuert wirst, wirst du schreien, Berge und Hügel fallt über mich und bedeckt uns. Und dann früher lebten wir in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Ist das nicht schrecklich? Früher, wenn man nicht erneuert ist, dann hasst man sich und andere, gönnt einander nichts. Was du früher getan hast, weißt du, das muss jetzt Schluss sein damit. Dann musst du sagen, früher, da war ich so und so. Früher, jetzt bin ich erneuert. Weißt du, da, wenn du dich nicht verändert hast, dann nützt das ganze Religion von heute dir nichts. Das ist nur alles übertüncht. Verstehst du, wenn ein bisschen regnet, geht die Farbe runter. Das ist gar nicht wasserecht. Dann nützt deine Taufe nichts, dann nützt deine Geistestaufe nichts, deine Erkenntnis nichts, deine Berufung nichts. Wenn du nicht erneuert wirst, dann Gott bewahre mich vor solchen Menschen. Gott bewahre mich. Dann hast du zwar eine schöne Theorie, aber du hast das Evangelium nicht begriffen. Das Evangelium ist viel mehr. Du bist noch gar nicht aufgewacht und gar nicht aufgestanden. Wenn du nicht erneuert worden bist, bist du noch nicht am Leben. Du liegst zwar irgendwo jetzt, du bist Kind Gottes, ja. Paulus sagt, eins wart ihr in mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar. Eins wart ihr Esel und Ochse des Teufels. Habt ihr in seinem Joch gezogen, für ihn gedient. Ihr lebtet in Bosheit und Neid. Und in was lebst du heute? Früher lebten wir in Bosheit und Neid. Da haben wir denen nichts gegönnt. Ich weiß ja selber, ich bin ja im Kommunismus groß geworden. Die Kapitalisten. Was ich auf die Kapitalisten geschimpft habe. Eieieiei. Also, ich bin froh, dass ich mich bekehren durfte und Buße tun durfte. Ich habe auf die Kapitalisten, die, was weiß ich, was ich da alles gesagt habe, wie die Leute ausnehmen und ruinieren und kaputt machen und so weiter. Und immer diese ganzen Filetstücke da den Leuten wegnehmen, also Arbeit wegnehmen und nichts gönnen. Neid. Weißt du, Kommunismus züchtet Neid. Sozialismus züchtet Neid. Guck mal, da siehst du, da fahren sie da in teure Autos. Die einen und die anderen, die sitzen beim Sozialamt Hartz IV. Verstehst du? Und da kommen sie dann aus dem Zimmer raus, verheult. So ist bei vielen Menschen. Verstehst du? Da wirst du gar nicht angehört und die anderen fahren da Luxuskarossen. Und du sagst was, wo ist die Gerechtigkeit? Du erlebst so viel Ungerechtigkeit. Und gerade diese Ungerechtigkeit erzeugt Hass und Widerspruch. In was hast du früher gelebt und wo lebst du jetzt? Und du sagst, ich gönne denen, die können ruhig da fahren, wenn die nur das Benzin bezahlen. Die können ruhig fahren. Weißt du, viele verschanzen sich dann hinter der Religion. Aber die Frage ist, hast du schon Tapetenwechsel in deiner Wohnung vorgenommen, geistlich gesprochen? Sieht dein Leben jetzt anders aus als früher? Lebst du jetzt anders als früher? Denkst du jetzt anders als früher? Reagierst du jetzt anders als früher? Ihr lebtet in Bosheit und Neid, sagt der Apostel. Es ist Zeit, dass wir die Erneuerung jetzt beginnen. Weißt du, ich will was für Gott tun. Ja, tu es jetzt, fang es an. Da hast du genug Arbeit, dich zu restaurieren und den ganzen alten Schimmel von deinem Leben abzukratzen. Das sind konkrete Zeichen von einem wahren Christen, der erneuert worden ist. Ihr lebtet in Bosheit und Neid. Ob man erneuert ist oder nicht, ob man Tapetenwechsel oder nicht gemacht hat, ob man eine neue Schöpfung ist oder nicht, das sieht man. Das sieht man an den Früchten. An den Früchten, nicht allein an den Blättern, an den Früchten erkennst du. Wenn du dem anderen nichts gönnst, und das ist ein Gebot sogar, du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört. Und da versündigen sich die meisten. Weißt du, wenn du dem anderen sein Haus nicht gönnst, wenn du spazieren gehst, Sonntagnachmittag, und gönnst, also sein Haus, wie der das schön macht und dergleichen, oder sein Auto, seine Arbeit nicht gönnst, sein Beruf, sein Partner, seine Kinder, oder seine Kleider, sein Aussehen, oder seine Gaben, also der kann alles. Was kann ich? Wir sollen nicht mehr Neid haben. Sind wir wirklich gestorben? Die meisten sind nicht gestorben. Gott schenke Gnade, die meisten sind nicht gestorben. Du sollst nicht neidisch sein oder eifersüchtig auf irgendjemand, der mehr hat als du. Weißt du, du bist schadenfroh, wenn der weniger hat. Aber es ist noch viel schlimmer, neidisch zu sein. Viele sind so sehr weit weg entfernt von der biblischen Erneuerung. In ihrem Inneren, äußerlich siehst du, ach, ich gönn's die Schwester, Bruder, du sollst haben. Aber innerlich, da kocht es. Da kocht es. Zu meiner Frau kam meine Schwester, sagt, ich muss Buße tun bei dir. Weißt du, wir halten nicht so viel von der Buße als solches. Aber, naja, was willst du dann tun? Weißt du, ich beneide, meine Kinder sind nicht so schön wie deine Kinder. Und ich beneide die ganze Zeit, ich beneide und ich wünsche, dass euren Kindern was passiert, dass sie nicht so schön aussehen. Was können wir, dass unsere Kinder anders sind, als ihre Kinder sind? Verstehst du, aber neidisch. Weißt du, eigentlich sollte es die Schwester gar nicht vorgehen und sagen, Schwester Heidi, ich entschuldige mich oder das tut mir Buße. Sie sollte aufhören mit dem Neid und sagen, Gott, segne diese Kinder, die sind schön. Und meine Kinder werden auch schön, wenn ich segne. Aber da spielt sich alles innen drin. Weißt du, da kommen Leute und entschuldigen sich, ich habe so negativ über dich gedacht. Hör auf zu denken. Hör auf zu denken, du brauchst nicht bei mir sich entschuldigen, ich habe nichts davon. Ich habe auch gar nicht gespürt, dass du mit negativ über mich gedacht hast. Und mir ist Schnuppe, egal, da geht's runter, verstehst du, und lach mir die Sinnflut. Aber du solltest dich bei dir selber schämen und mit dir selber klarkommen und mit deinen Gedanken, was da alles so passiert in deinem Kopf und was da sich da vorgeht, Neid und Eifersucht, das sind innere Probleme, hat mit draußen nichts zu tun. Da kannst du schon fromm beten, oh, Halleluja, und lang aushalten. Aber was in deinem Inneren vor sich geht, das ist ausschlaggebend. Gott sieht nicht das Äußere, Gott sieht das Herz an. So, was hat Paulus hier noch gelehrt? Niemand zu verwünschen und zu verfluchen und zu verdammen. Früher waren wir solche Kauze. Früher haben wir gedacht, also da muss der Herr eingreifen und die ein bisschen zurechtstutzen. Ihnen das Leben ein bisschen schwer machen. Oder dann, manche Leute sind dann noch böswillig und legen einem das Bein. Oder jemand, der viermal von uns weggegangen ist. Jetzt wollen wir mal sehen, wie lange er da durchhält. Ich halte lange durch. Die können gerne gehen. Ich halte lange durch. Verstehst du? Ich bin nicht auf die Gnade anderer Leute angewiesen. Ich bin auf den Herrn angewiesen. Ich bin auf den Herrn angewiesen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie lange er durchhält. Jetzt halte ich schon 2 Jahre durch. Oder 4 Jahre, 3 Jahre. Auf jeden Fall. Ich lebe immer noch und freue mich mit bester Gesundheit. Aber ich will nur sagen, das sind Leute, die sagen, jetzt wollen wir mal sehen. Die haben keine gesunde Einstellung, noch nie eine gesunde gehabt. Ich frage mich, warum sie sind hierher gekommen denn eigentlich? Oder in der Bibel heißt es einmal, oder das lehrt Paulus, Neid und Bosheit. Wir sollen keinem Menschen ein Ärgernis geben. Da sagt doch Jesus, wer einer der Geringsten den Kindern ein Ärgernis gibt, dem wäre besser, den würde man in den Sack stecken, einen Stein reinlegen und ins Meer werfen. Brutal, aber so ist es. Wer besser ist, wäre gar nicht geboren. Weißt du, Unglück wünschen oder Böses wünschen, den Tod wünschen, aber das gibt es alles. Ich weiß aus der Seelsorge, dass die Leute so verrückt sind. Die wünschen einem den Tod. Paulus sagt, wir sollen von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erfüllt sein. Das ist Erneuerung. Dass du dich freust, wenn deinem Bruder gut geht, dann freust dich. Wenn es deinem Bruder oder deiner Schwester schlecht geht, dann weinst du mit ihnen mit. Das ist wahres Christentum. Hast du mich verstanden? Wer hat mich verstanden? Irgendjemand? Weißt du, dann weinst du mit. Du weinst, du sagst, guck mal, lieber Heiland, es tut mir so leid, dass meine Schwester so siechen muss. Oder so viele Probleme hat. Paulus spricht von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das soll unser Herz beherrschen. Und das ist, was uns selig macht, dass wir freundlich sind. Aber das ist okay, freundlich lächeln, schmunzeln und so weiter, das kann man. Aber Menschenliebe, das ist, was erst glücklich macht, wenn du anfängst, Menschen zu lieben. Das ist, was uns erst heilig und gerecht macht und gesegnet und gesund und die Dinge in Ordnung bringt in unserem Leben, wenn wir anfangen, die Menschen zu lieben. Viele Leute, die Tiere lieben, lieben die Menschen nicht. In aller Liebe. Die Tiere sind nett und süß, aber Menschenliebe ist wichtiger als die Tierliebe. Die meisten Menschen möchten, dass sich andere verändern. Aber sie haben nicht kapiert, dass gerade das Problem bei ihnen sind, diese Erneuerung bei ihnen anfängt, dass sie sich verändern müssen. Und sie erwarten von anderen Freundlichkeit und Menschenliebe. Aber selbst geben sie nichts. Nicht einmal den kleinen Finger machen sie krumm. Das ist, warum so viele Ehen und Beziehungen und Familien auseinanderbrechen. Weil da fehlt die Menschenliebe. Da liebt man Haus und Hof und Garten und Auto und alles, aber die Menschen liebt man nicht. Man liebt Sachen, man liebt das Geld, man liebt den Beruf, aber Menschen liebt man nicht. Den meisten Leuten fehlt heutzutage Menschenliebe, nicht Gottesliebe. Die sind zu begottisch, viele Menschen sind zu begottisch, zu fromm, aber was denen fehlt, Menschenliebe. Wie willst du Gott lieben, wenn du den siehst ja nicht? Und die meisten spüren ihn auch gar nicht. Aber du siehst nicht, aber dein Bruder, deine Schwester, du siehst. Und wenn du die nicht lieben kannst, wie willst du Gott lieben? Viele lieben ihre Karriere, ihren Beruf mehr als Gott. Und das ist Götzendienst. Es gibt keine Götzen. Es gibt nur Götzendiener. Es gibt keine Götzen. Also kannst du weit laufen und dann Götzen suchen. Es gibt keine Götzen, aber es gibt Götzendiener. Dass man Vergnügen nachläuft und so weiter. Dass man vielleicht sogar Gott liebt, aber die Menschen nicht liebt. Das ist paradox. Das ist paradox. Sie sollen nur ein bisschen so in sich selbst hineinhorchen. Und dann siehst du, ob du einen Menschen lieb hast oder nicht. Wenn du dann durchgehst, den mag ich nicht, den mag ich, den mag ich nicht, den mag ich, den mag ich nicht, den mag ich, dann wirst du eine ganze Menge von Leuten finden, die du nicht magst. Die Hälfte vielleicht. Weißt du, Menschenliebe. Ich möchte wirklich Menschenliebe predigen heute Abend ein bisschen. Die Wiederherstellung beginnt, dass du anfängst, Menschen zu lieben und nicht nur Sachen, nicht Gemeinde. Du musst nicht die Gemeinde lieben, sondern die Menschen, die in der Gemeinde sind. Auch wenn sie stinken. Und wenn sie krumm und schief sind. Die Menschen. Gemeinde besteht aus Menschen und nicht aus einem Gebäude und Steinen. Das ist Menschenliebe. Und hier fängt es an. Die meisten sind von Menschen enttäuscht, verletzt. Und ein großes Problem ist, sie haben den Menschen nicht vergeben. Die haben noch nie was gehört, was Vergebung ist. Morgen mache ich ein Stückchen weiter an diesem Thema, aber hier überfliege ich das nur. Sie wissen nicht, was Verzeihen ist. Die meisten Leute können nicht amnestieren. Amnestieren, das heißt freilassen. Loslassen. Deshalb, du kannst fasten und kannst dich sogar zu Tode fasten, das wird dir nichts bringen. Lass los, die du gebunden hast. So steht es über das Fasten in der Bibel. Lass los, die du gebunden hast. Hör auf doch zu fasten. Das richtige Fasten, was ist es? Nicht auf andere Leute mit dem Finger zu zeigen. So steht es in der Bibel über das Fasten. Andere freilassen. Niemand nicht gleich Herr rechtig und so weiter. Nein, wir sollen lernen, Menschen zu begnadigen. Weißt du, was das ist? Nicht nur warten, dass Gott sie begnadigt, du sollst sie begnadigen. Viele können die anderen nicht ertragen. Sie können nicht milde sein und, weißt du, sie sind gleich bitter, bissig. Das ist Bosheit, was die Bibel grimmig, so wie ich gelesen habe. Sie können den Irrtum, wo sie mal gemacht haben und die Fehler, wo sie irgendwo ausgerutscht sind, da können sie nicht verzeihen. Ja, weißt du, was der gemacht hat? Wir verpassen so gerne Etiketten. Leute, hört auf mit Etiketten drucken. Wir sollten gnädig sein. Thomas, der Zweifler. Der Mann war der größte Held des Glaubens. Nur irgendein Dummer hat es in die Welt gesetzt. Tut mir leid. Thomas, der Zweifler. Nur weil er gesagt hat, ich kann nicht glauben, es sei denn, dass ich meine Finger in seine Wunden lege. Und dann Thomas der Zweifler. Thomas ist bis nach Indien gekommen und hat das Evangelium gebracht und gepredigt. War am Held des Glaubens. Überall. Du findest heute noch Thomaskirchen. Wo findest du Petruskirchen? Katholische Kirche, ja. Aber das ist schon weit nicht mehr das. oder Johanneskirche oder sonst was. Nein, aber Thomaskirchen gibt's heute noch. Thomas, der Zweifler. Nein, lasst uns aufhören, wenn einer mal Fehler gemacht hat, wenn einer mal ausgerutscht ist, wenn einer mal gezweifelt hat oder wenn einer nicht verstanden hat. Und die Jünger haben alle gezweifelt. Sie haben geweint vor Freude sogar. Wie kann man das machen? Weißt du, und das ist Verzeihen, Menschenliebe, dass man Fehler verschmerzt. Dass man Fehler verschmerzt. Und hier fängt Erneuerung an, Geschwister. Es ist Zeit, dass die Erneuerung in der Gemeinde bei uns, bei jedem Einzelnen anfängt. In Deutschland anfängt. Erneuerung. Und zwar da, wo wir sind. In der Familie. In der Ehe. In unserem Freundesbekanntenkreis. Da fängt die Wiederherstellung an. Wie sieht's da aus? Christen tun sich so schwer mit der Vergebung. Mit der Menschenliebe und mit der Freundlichkeit. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat mir einmal einer gesagt. Nur die lieben, die mir sympathisch sind. Das machen die Pharisäer auch, und zwar bestens. Christen sollten wieder Menschenliebe haben. Wenn es nicht so wäre, würde nicht so viel in der Bibel drinstehen. Und man müsste nicht ständig in der Bibel beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das müssen wir ständig beten. Das Gebet können wir uns sparen, wenn Christen vergeben würden. Aber die meisten können es nicht vergeben, wollen nicht vergeben. Und behalten die Schuld bei dem und sagen, nein, das hat er gemacht, das hat er gesagt, so hat er geschrieben. Weißt du, aber wenn Gott dir den Spiegel vorhalten würde, du würdest erschrecken, wie hässlich du aussiehst. Entschuldigung, aber ich möchte Klartext reden. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir Gottes Wort verstehen. Wiederherstellung ist doch eine harte Arbeit. Du willst wiederhergestellt werden? Wenn nicht, geh nach Hause. Bleib, wie du bist. Aber du möchtest dich erneuern. Du möchtest, dass mit dir was passiert. Und du möchtest, dass Gott etwas in deinem Leben tut. Das Neue Testament, wenn man das liest und so weiter, das ist so viel, dass man verzeihen muss, dass man die Schwachen tragen muss, dass man Liebe üben muss. Ich möchte was für Gott tun. Fang an. Fang an, hier hast du Arbeit genug. Wir sind durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung. Und jetzt muss, guck mal, was Pfingsten passierte, neue Sprache, da reden sie total anders. Die preisen Gott, die schnattern und quatschen nicht und verleumden nicht und afterreden nicht und heucheln nicht. Was so alles über Reden steht in der Bibel. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Das ist ein Gebot sogar. Sollst kein falsches Zeugnis reden. Weißt du, und dass du wieder Gutes redest, was gut lautet. Hier haben wir Erneuerung nötig, bitter nötig in unserer Kultur und in unserer Hemisphäre. Da haben wir so viel zu tun mit der Erneuerung. Erneuerung ist Umgestaltung des Christen. Und zwar von Grund auf. Nicht nur, ich bin bekehrt. Das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang, liebe Leute. Das ist nur der erste Schritt. Die Taufe ist nur der erste Schritt. Wiedergeburt ist nur der erste Schritt. Geistestaufe ist nur der erste Schritt. Das ist nur der Anfang. Da bist du noch gar nicht weit gekommen. Römer 12, Vers 1 und folgende Verse. Ich ermahne euch, Bruder Paulus. Ich ermahne nun euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist, dass du wieder Ochs und Esel wirst. Dass ihr eure Leiber hingebt, euer Körper, eure Hände, Füße, euer Kopf, eure Zunge, eure Augen, euer Herz, eure Stimme, eure Ohren, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Und Opfer tut immer weh. Nicht aus Lust und ich mag das. Nein, weißt du, das mag ich absolut nicht. Das ist gegen mein Fleisch. Dass Gott heilig, wohlgefällig und lebendig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann heißt es weiter, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch eure Erneuerung, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, was nämlich gut und Gott wohlgefällig und vollkommen ist. Also begebt eure Glieder. Nicht nur, dass wir für den Chef arbeiten, wir sollen anfangen, für Gott zu arbeiten. Für Gott zu arbeiten. Für den Chef arbeitest du trotzdem, da kriegst du dein Geld, aber von Gott kriegst du jetzt mal kein Geld. Lernen, umsonst zu arbeiten. Das ist für Gott zu arbeiten, ist, dass du lernst, umsonst zu arbeiten. Das Leben des Christen ist ein Gottesdienst, und zwar von Anfang an. Deshalb begebet eure Leiber. Der erneuerte Mensch wird sich immer mehr und mehr Gott anpassen. Plötzlich geht in der Furche Gottes der Ochse. Und der Esel, der lässt sich vom Herrn ziehen, leiten. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist gestaltet uns um. Wiederherstellung ist ein Werk des Heiligen Geistes und geschieht, wenn du wiederhergestellt werden möchtest, das geschieht nur und ausschließlich in der Lebensverbindung zu Jesus. Wenn eine Lebensverbindung nicht da ist, kommt nichts. Dann bist du nur ein Zwirnchrist. Wenn du weißt, was es ist. Du bist zwar angebunden an dem Ast, aber du vertrocknest und verdorst. Ein Zwirnchrist. Ohne diese Verbindung gibt es keine Erneuerung. Du musst anwachsen. Du musst eingepfropft sein in Jesus Christus. Solange man nicht an Jesus absolut angeschlossen ist, du kannst sagen, ja, wir haben Strom im Haus, aber du bist nicht in der Steckdose. Da, wo du hingehörst. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ich sei die Reben. Wir müssen an Jesus angeschlossen sein, angewurzelt in ihm. Christenleben ist so etwas wie Christwerden, auch ein Gnadengeschenk. Einfach das Wirken des Heiligen Geistes. Die Barmherzigkeit Gottes wirkt, dass wir nicht nur Christen geworden sind, sondern dass wir jetzt als Christen leben. Die Wiederherstellung ist, dass jetzt mein Leben sich ändert. Mein altes Leben von früher nicht mehr das gleiche ist. Erneuerung ist Umgestaltung des Menschen. Weißt du, und jede Umgestaltung ist nicht schmerzensfrei. Keine Veränderung. Weißt du, da muss was dran, das ist Beschneidung. Ist nicht schmerzensfrei. Es tut dem alten Menschen so weh, dem Fleisch schmeckt es nicht. Es ist immer eine Überwindung des alten Egos, des alten Ichs. Du musst einiges verschmerzen, wenn du erneuert werden musst. Dann musst du üben, 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 üben und nochmals üben und nochmals üben. Immer wieder probieren, bis es einfach geht. Zur Erneuerung gibt es keine Seelsorgekniffe. Wie macht man das? Weißt du, Leute kommen und sagen, Pastor, was denkst du, wie soll ich das machen? Nein, es gibt keine Kniffe. Du musst zerbrechen. Dein Wille muss gebrochen werden. Es tut weh. Nicht von Menschen, sondern vom Herrn muss dein Wille gebrochen werden. Du sagst, dass du dann dein Gethsemane erlebst und sagst, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe jetzt. Das ist, nur dann kannst du auferstehen. Und dann geht's weiter in deinem Leben. Und Erneuerung in aller Liebe, was ich euch sage, ist es einfach, dass ihr das versteht, ist ein lebenslanger Prozess. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Bin ehrlich. Ich möchte noch viel weiter mit dem Herrn hingehen. Und Gott führt uns von Tag zu Tag. Und wir werden von Tag zu Tag erneuert. Und jedes Mal merke ich mir, jetzt kannst du das auch schon mal. Verstehst? Und ich bin so überrascht und so erstaunt. Und in diesem Jahr, wo hier meine Frau jetzt in Pflege ist und so weiter, lerne ich unheimlich viel mehr, als was ich in der Bibelschule gelernt habe. Lerne Dinge zu verstehen, lerne sie auch bei Leuten, was da passiert und was nicht passiert. Merke so vieles und plötzlich gehen mir die Augen auf, wie die Leute sind und wie ich bin und was da alles noch los ist in meinem Leben und wie ich stille sein muss. Du musst manchmal, und das ist nämlich, was wir lernen, stille zu sein, ruhig zu sein, uns nicht aufzuregen und nicht neidisch zu sein und dann sich begrenzen. Und du musst unheimlich viel begrenzen, wenn du Wiederherstellung erlebst. Weißt du, Gott arbeitet jetzt an uns, an jedem von uns. Da brauchst du mir keine Lektion erteilen und ich brauche dir auch keine Lektion erteilen. Gott ist es, der an uns arbeitet. Wiederherstellung zielt auf unsere Ewigkeit ab. Weißt du, Wiederherstellung zielt auf meine Ewigkeit ab, nicht auf deine, auf meine. Das ist meine Wiederherstellung. Gott will uns reif machen für den Himmel. Und manchmal denke ich, ja, aber lieber Gott, ich will das und das noch für dich tun. Und Gott hat zu mir gesagt, weißt du, du musst nicht so fleißig sein. Ich tue das schon, was im Kleinen, im Geringen, es wird in Schwachheit gesät und es steht auf in Kraft. Weißt du, du musst nur mir gefallen, du musst nur mir dienen, du musst nur vor mir bestehen. Auch als Christen müssen wir immer noch umgestaltet werden. Wir denken jetzt, ach, ich bin so schön. Ich bin so wunderbar. Ich bin so gesegnet. Und der Herr sagt, nee, du bist zwar gut, aber ich will dich noch besser machen. Du bist zwar edel, aber ich will dich noch edler machen. Du bist geistlich, aber ich will dich noch geistlicher machen. Du bist reif, aber ich will dich noch reifer machen. Du weißt gar nicht, was ein wirklich guter, reifer Wein ist. Der muss gelagert werden und umgeschüttet werden und wieder die Hefe abgesiebt werden. Oh, das ist ein Prozess. Wiederherstellung ist ein Und Erneuerung ist einfach, dass du in den Plan Gottes hineinkommst. Im Plan Gottes hineinkommst. Das, was Gott für dich vorgesehen hat. Darf ich dir die Wahrheit sagen? Also Gott hat zu mir die Wahrheit gesagt, aber ich gebe es euch weiter. Ich will den Ball nicht behalten, den schwarzen Peter. Gott hat mir gesagt, so wie ihr oder wie ich bin, komme ich nicht in den Himmel. Ich muss mich verändern. Und zwar noch viel mehr. Denn Gott arbeitet jetzt, die Zeit wird reif. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Gott arbeitet an uns. Weißt du, wir müssen noch brauchbarer für Gott werden. Wir sind brauchbar, aber wir müssen noch brauchbarer werden. Weißt du, auf unserem Leben muss absolut das Wohlgefallen Gottes ruhen. Dass Gott sagen kann, das ist mein Sohn, meine Tochter, mein Wohlgefallen ruht auf dir. Wenn ich nicht mich so verändere und von Gott mich verändern lasse, komme ich gar nicht in den Himmel. Und wenn ich schon reinkomme, werde ich keine Freude am Himmel haben. Also die anderen sind viel weiter dann. Im Himmel kommen nur Geheiligte, Durchgeheiligte. Also wir müssen uns radikal verändern und umformen lassen durch die Gnade Gottes. Kolosser Kapitel 3, Vers 4 und die folgenden Verse, da heißt es, dass man alles Menschliche abtöten muss, sollte. Schändliche Lust, Begierde, Habsucht. Weißt du, ich will alles haben. Herr, gib mir's, schenk mir's, segne mich. Habsucht, das ist Habsucht. Nicht nur Geld und Scheffel, nein, sondern ich will alles haben. Ich will alles haben. Und alles sein. Begierde. Du solltest wunschlos glücklich sein. Das ist, ohne diese negative Begierde zu leben. Du sollst Sehnsucht nach dem Herrn haben. Du sollst den Herrn suchen, aber du sollst es nicht begierde. Ja, das, was der kann singen, ich will auch singen können. Der kann beten, ich will auch beten können. Der gibt Zeugnis, ich will auch das tun. Nein. Und dann müssen wir ablegen, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, Fleischeswerke, Totenwerke. Da könnte noch die Liste weiter erweitert werden. Es reicht nicht aus, einmal Christ geworden zu sein. Wir müssen Christen werden. Und so werden wir Christus war. In Jakobus 1,22, wir haben ja den Jakobusbrief schon in der Bibelschule gehabt, da heißt es, dass man aus dem Hörer Täter werden muss. Aus dem Hörer, und das ist Wiederherstellung. Wir sollen nicht nur immer hören, hören. Also manche leiden an geistlicher Herzverfettung, die können Steine schlucken. So ist ihr Magen schon. Die können alles verkraften, kannst noch so predigen. Da überlegt man sich, wie scharf soll man da predigen noch? Die verkraften alles. Nein, wir sollen Täter werden. Lieber ich weiß wenig und tu viel. Unseren Worten müssen Taten folgen. Aus den Ideen muss Wirklichkeit werden. Aus dem Glauben muss ein neues Wesen entstehen. Plötzlich, ja, ein Heiliger ist unter uns. Das ist, was Gott will. Heilige. Dass die Kraft Gottes bei uns anfängt zu arbeiten, dass wir lebendige Bausteine sind zum Bau Gottes. Aus unseren Planungen muss was werden. Weißt, ich will, Herr, steh mir bei, dass du diesen Wunsch hast, zum Herrn kommst und der Herr macht dann etwas aus dir. Aus deinen Problemen müssen Projekte werden. Und aus deinem Material, was nichts ist, muss ein Kunstwerk werden. In der Bibel heißt es, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Hast du schon mal nachgedacht, was das ist? Ein verzehrendes Feuer, der verbrennt alles? Nein, es kann nicht zu nichts zerfallen. Das ist eine Theorie von unserem Einstein. Es kann nicht zu nichts zerfallen. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Weißt du, was der Herr macht? Der nimmt Farbe, so wie ein Maler, ein Kübel Farbe, und dann fängt er an zu malen, dann fängt er an, was zu kreieren, und er verbraucht die ganze Farbe, um ein Bild zu malen. Und deshalb, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Er nimmt dein Leben und macht zu einem Kunstwerk. Es ist nicht nur das, und die Farbe ist verbraucht. Wie viel Kübel haben wir hier verbraucht an Farbe? Wir haben alles, die ganze Farbe verzehrt. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Der nimmt das, was du hast, und vermalt und verpinselt und gestaltet, macht was drauf. Ein Ölgemälde zum Beispiel. Es ist Zeit, dass bei uns ein bisschen mehr passiert als sonst. Zeit als nur ein bisschen gute Laune und Fröhlichkeit. Das ist Wiederherstellung, dass wir wieder Menschenliebe haben, Menschenfreude haben, dass wir über jeden Bruder und jede Schwester freuen, die kommt. Und ich kenne Leute, die sind auch bei uns in der Gemeinde und sind auch noch nicht ausgestorben. Ich bete, dass sie aussterben langsam, aber die sind noch nicht ausgestorben. Die beten, lieber Gott, bring die Schwester aus der Gemeinde, der hat bei uns nichts zu suchen. Ja, solche menschenfreundliche Leute gibt es. und die beten, also Herr, halt sie fern von uns. Nein, Herr, verändere sie. Herr, mach sie zu neuen Kreaturen. Das ist biblisches Gebet. Ich sage euch, was passiert. Da ist keine Menschenfreundlichkeit. Wenn ich die Leute wegbete, ich sollte Leute reinbeten und nicht wegbeten. Ich sollte Leute reinbeten. Herr, bringt die Sünde. Und jeder Mensch, der in die Gemeinde kommt, ist ein Problem mehr. Der bringt seine Probleme mit. Ich bin Pastor schon 40 Jahre. Vergiss es. Ich weiß, was die Leute tun und denken und wie sie reagieren. Am Anfang war ich auch so dumm. Ich habe gesagt, Herr, entferne du, ich möchte den Bruder und die Schwester nicht rausschmeißen aus der Gemeinde. Dann habe ich ganz fromm gebetet. Natürlich ging der weg. Ob das gut war oder schlecht war, das weiß ich nicht. Verstehst du? Aber eigentlich habe ich durch die Gnade Gottes lernen müssen, Herr, verändere du. Du hast den Judas auch bis zum Schluss getragen. Und der Herr Jesus musste lernen, weißt du, der Herr Jesus musste lernen, Menschenfreundlichkeit in aller Liebe, der musste lernen, indem der Judas ständig da war. Beim Abendmahl war er da, bei der Fußwaschung war er da, die Kasse hat er gehabt und so weiter. Ja, der Herr musste Liebe, Geduld lernen mit dem Judas. Und in meiner Bibel sagt, dass er Jesus lernte, Gehorsam in dem allem, was er tat. Und wenn er das musste, was willst du machen? Was nützen mir die ganzen göttlichen Verheißungen, wenn ich sie nicht einlöse? Die ganzen Schecks, die gedeckt sind, aber nicht eingelöst werden. Was nützt das alles? Verstehst du, ich muss also die Gnade Gottes gebrauchen. Was nützt es, wenn ich keine faulen Früchte trage, wenn ich überhaupt keine Früchte trage? Nicht einmal gute Früchte. Ein guter Baum hat auch mal zwischendurch ein paar faule Früchte, das ist kein Problem. Soll man gleich nicht die Welt untergehen lassen. Wer da weiß, Gutes zu tun, jetzt hör zu. Nicht, wer nichts Schlechtes tut. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist der Sünder richtig geantwortet. Es wird Zeit, dass du das gebrauchst, was du hast, nicht, was du nicht hast. Dass du das tust, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Und dass du glaubst, das, was du verstehst und nicht, was du nicht verstehst. Verstehen wir uns? Weißt du, das ist Erneuerung und Wiederherstellung, dass ich wieder anfange, den kindlichen Glauben auszuleben. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist also so eine radikale Kuh, was der Herr Jesus einem verpasst. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Und deshalb, du musst wieder ganz klein werden. Ein Stück der Wiederherstellung ist, dass wir ganz klein und bescheiden werden. Einfach und schlicht. Du erwartest, dass Gott dich großzügig segnet, dass er dir was spendiert, dich unterstützt, aber du bist nicht bereit, den Zehntel zu bringen. Weißt du, du bist nicht bereit, Opfer zu bringen. Begebet eure Leiber als ein lebendig, Gott wohlgefälliges Opfer. Deine Erneuerung fängt bei den Finanzen an, in aller Liebe. Ich bettle nicht um Geld, sondern ich will nur sagen, wo fängt das? Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagen die Schwaben. Verstehst du also? Aber beim Geld fängt auch die Freundschaft an. Und zwar die Freundschaft Gottes. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo dein Geld ist. Und deshalb, wenn du Gottes Segen haben willst, fang an, regelmäßig deinen Zehnten zu geben. In aller Liebe. Und dann diskutiere nicht das alttestamentlich oder was weiß ich. Das ist biblisch, steht in der Bibel. Weißt du, du willst gesegnet werden? Fang an zu segnen. Gib das, was Gott dir gegeben hat, weiter. Sei großzügig der Botschaft des Evangeliums gegenüber. Erzähl den Menschen, wie gut Gott ist. Nicht, was du nicht hast, sondern das, was du hast, was du bist. Und bring Gott Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Ich denke nur an Salomo. Ich habe mich gefragt, warum ist dieser Bastard, lasst mich mal in Gänsefüßen, ist König geworden, trotzdem, trotz der Gnade Gottes, weil Gott anders wollte. Warum hat Gott diesen jungen Mann gesegnet? Warum hat er diesem König so viel Weisheit gegeben, dass sogar die Königin von Saba kam und sagte, ich will Salomo hören, diesen gescheiten, gebildeten Mann, einen wandernden Lexikon. Salomo brachte große Opfer. Wenn du solche Opfer gebracht hättest, was Salomo gebracht hat, wärst auch so gesegnet worden. Er brachte große Opfer. Und Gott hat mir irgendwo ein Wort gegeben, je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Je größer das Feuer, je größer das Opfer. Aber wir sind so opferscheu. So wie manche wasserscheu sind. Opferscheu. Ochs und Esel. Komm wieder zu meinem Ochs. Der hat mir heute Morgen so angetan in meiner Vorbereitung. Erneue dein Verhältnis zu Gott. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wie oft hast du gesagt, Herr, wenn du mich segnest, ich möchte gesegnet werden. Fang an, dein Gelübde zu bezahlen, auch wenn es weh tut. dein Versprechen einzulösen. Weißt du, du erwartest Wunder Gottes, aber was ist mit deinem Gelübde? Du erwartest, dass Gott seine Verheißungen bei dir einlöst. Löst du mal deine Verheißungen ein. Und dann reden wir. Gib Gott, was Gott braucht. Gib Gott, was Gott gehört. Und dann kriegst du auch das, was dir gehört. Dann wird Gott dich versorgen. Dann wird auch dein Portemonnaie wiederhergestellt werden. Also das ist meine Philosophie und meine These. Gott segnet uns, wenn wir anfangen, uns ins Reich Gottes einzubringen. Wenn wir etwas im Reich Gottes investieren. Wenn wir das tun, was die Bibel uns lehrt, dann segnet er uns. Wiederherstellung. Darf ich dir noch ein bisschen was sagen? Seid ihr einverstanden? Werdet ihr nicht nach Hause gehen? Weißt du, Gott hat zu mir heute Morgen gesprochen. Und er hat gesagt, bei vielen Christen ist die erste Liebe erkaltet. Und die brauchen Erneuerung der ersten Liebe. Erwecke die erste Liebe. Bei so vielen Christen ist die erste Liebe erkaltet. Die kommen in die Versammlung aus Routine, aus Pflichtbewusstsein, was sich dazugehört, was anständig ist. Aber die erste Liebe ist nicht mehr da. Und was ist die erste Liebe? Zuerst mal Jesus. Und dann, wie hast du nach deiner Bekehrung den Herrn geliebt? Dann war dir nichts zu viel, dann war dir nichts unmöglich. Dann hast du keine großen Fragen gestellt. Du hast, was man dir gesagt hat, wir lassen uns taufen, dann bist du gleich ins Wasser gesprungen, noch bevor der Täufer da war. Ja, ich weiß, was da läuft. Ich konnte es gar nicht erwarten. Fange an, die erste Liebe wieder zu erwecken. Also Gott hat zu mir gesagt, sag's der Gemeinde, sag's den Christen, erwecke die erste Liebe. Die erste Liebe, ihr macht zu viel Aktivitäten, ihr macht zu viel, ihr wollt was noch mehr tun, das ist euch noch zu wenig, was ihr tut. Aber die erste Liebe ist das Wichtigste. Und wie sieht es mit der ersten Liebe aus? Stell die erste Liebe wieder her. Sei wieder verliebt in Jesus, wie am ersten Tag. Mit in Jesus verliebt sein. Weißt du, oh Heiland, Heiland, Herr Jesus, oh mein Heiland. Wann ist das Seufzen dieser Liebkosungen zum Herrn? Wann, weißt du, Herr Jesus. Vergiss es, du bist jetzt ein großer Mann geworden inzwischen, aber du bist nicht mehr verliebt. Werd wieder verliebt in Gott, im Heiligen Geist. Fang an, alles, was du tust, aus Liebe zu Jesus zu tun. Nicht aus Pflichtbewusstsein. Weißt du, ich muss in die Versammlung am Freitag, Samstag, Sonntag und Mittwoch auch noch dazu. Komm in die Versammlung aus Liebe zu Jesus. Geschwister, das ist so wichtig. Stell die erste Liebe wieder her. Geh nicht in Versammlung wegen mir. Ich kann auch ohne dich leben. In aller Liebe. Gott segne dich. Aber weißt du, hör die Predigten aus Liebe zu Jesus, nicht zu mir. Ich kann sowieso euch nichts sagen und geben. Bete aus Liebe zu Jesus. Nicht, dass du dann sagst jetzt, meine Gebetszeit. Weißt du, wenn du in Jesus verliebt bist, dann betest wie ein Weltmeister. Dann sind dir 24 Stunden zu kurz. Da brauchst du nochmals 20 Stunden. Fange an. Einen Menschen aus Liebe zu Jesus zu dienen, die magst du nicht. Die Leute sind komisch, mit denen möchtest du nichts zu tun. Aber aus Liebe zu Jesus gehst du zu den Heiden. Gehst du zu den Gottlosen. Gehst du zu den Pennern oder was weiß ich wohin. Oder zu den Scheinheiligen da. Zu den Religiösen, zu den Pharisäern. Aus Liebe zu Jesus. Bring den Zehnten in die Gemeinde. Bring den Zehnten aus Liebe zu Jesus. Investier dich aus Liebe für Jesus, für das Reich Gottes. Nicht, weil die Gemeinde sowas hat, eine Einrichtung und ein Konto hat. Nein, aus Liebe zu Jesus. Und frag nicht, soll ich oder soll ich nicht. Lobe den Herrn aus Liebe zu Jesus. Oder zu Gott, zum Heiligen Geist. Jetzt kommen wir noch ein Stückchen weiter. Die erste Liebe. Leide aus Liebe zu Jesus. Ertrage Schmerzen. Ertrage Hohn und Verachtung aus Liebe zu Jesus. Ertrage Verfolgung und Diskriminierung oder was es auch alles ist, Beleidigung. Aus Liebe zu Jesus, stell wieder die erste Liebe her. Dass du sagst, Herr Jesus, mir ist doch schnuppe, mir ist doch egal, was die da sagen, was die da schreiben, was die da reden, was die da singen. Mir ist doch vollkommen egal. Verzichte aus Liebe zu Jesus. Wenn du merkst, du, das stört irgendjemand. Und er fällt noch vom Glauben womöglich ab. Verzichte aus Liebe zu Jesus. Bezeuge Jesus aus Liebe. Nicht, ich muss, in meiner Bibel steht, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist das Pflichtbewusstsein. Aber wenn du Jesus lieb hast, dann plauderst du, dann schnatterst du von Jesus, dann erzählst du von Jesus, schwärmst du von Jesus. Bei Gott zählt die erste Liebe. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich mehr als die anderen? Fang an, mit ungeteiltem Herzen Gott zu dienen. Das ist Wiederherstellung, nicht Portemonnaie. Aber das Portemonnaie wird wieder stimmen. Und du wirst wieder Sieg haben, du wirst wieder Freudigkeit haben auf der ganzen Linie, wenn die erste Liebe wieder da ist. Es ist Zeit der Wiederherstellung der ersten Liebe. Hebräer 13, Vers 5. Lasst euer Verhalten ohne Habgier sein. Steht drin. Natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich lasse es weg. Lasst euer Verhalten ohne Habgier sein. Diene Jesus, auch wenn du nichts davon hast. Ich habe gelernt, in meinem Leben Gott zu dienen, auch wenn ich nichts davon habe und sogar noch drauf zahle. Und ich habe das getan von Anfang an meines Dienstes. Draufzahlen, nicht nur dienen, wenn ich was davon habe. Ich habe was davon, weil ich Gott diene und weil Gott sich nicht lumpen lässt. Lebe für Jesus. Was ist die erste Liebe? Auch wenn du Nachteile hast, berufliche Nachteile, familiäre Nachteile, auch wenn du Verachtung und Undank erntest und vielleicht womöglich deswegen noch Probleme hast und komische Namen dazu bekommst oder Spitznamen und die Menschen Übles über dich dann reden. Zeige der Welt und dem Teufel, dass du nicht, und jetzt bitte, pass auf, das ist, was Gott zu mir sprach heute Morgen, die erste Liebe erwecken. Zeige der Welt und dem Teufel, dass du Gott nicht wegen den Segnungen dienst und wegen den Wundern und den Heilungen und der großen Gaben Gottes dienst. Du dienst nicht, deswegen nicht Gott. Weißt du, der Teufel kam zu Gott und sagt, guck mal, hier. Lieber Gott, der Hiob, der dient dir, weil du ihn segnest, weil du ihn beschützt, weil du ihn durchträgst. Aber Gott hat bewiesen, der Hiob dient mir nicht, weil er was von mir kriegt, er dient mir auch so. Und wir müssen lernen, in der ersten Liebe Gott auch so dienen, auch wenn wir nichts kriegen. Im Gegenteil, noch alles draufzahlen. Der Teufel glaubt, dass du Gott nur deshalb dienst, weil du was kriegst von dem Gott. Gib deine beste Kraft, so wie ein Teebeutel. Alles, was in dir ist, raus, im heißen Wasser und so weiter. Löse dich auf im Herrn, auch wenn du nichts bekommst. Gott ist in der Lage, seine ganze Macht an dir offenbaren. Weißt du, wenn du ihm dienst, er wird sich dir total mitteilen. So wie Abraham. Abraham hat mehrmals mit Null angefangen und immer wieder hat er sich aufgerafft, weil Gott ihn gesegnet hat. Wenn Gott einen segnet und Gott mit dir einverstanden ist und Gottes Wohlgefallen in deinem Leben ist, dann wirst du das schaffen mit Gottes Hilfe. Wiederherstellung. Jetzt habe ich euch von Wiederherstellung gesprochen. Jetzt will ich auch das Mittel noch ankündigen. Oder wie stellt der liebe Gott euch und uns, mich auch, wieder her? Schwierigkeiten ist das beste göttliche Mittel für Erneuerung und Wiederherstellung. Schwierigkeiten. Lass uns das Wort sagen. Schwierigkeiten. Wie hieß das Wort? Schwierigkeiten. Schwierigkeiten ist das göttliche Mittel, um uns wiederherzustellen, uns wieder auf die Spur zu bringen. Paulus sagt, in dem allen beweisen wir uns als Diener Gottes. In den Schwierigkeiten, in den Kämpfen. Da können wir uns so richtig austoben. In den Schwierigkeiten. Da kannst du deine Geistlichkeit beweisen, dann kannst du dein Innenleben beweisen, dann kannst du deinen Glauben beweisen, dann kannst du die Echtheit beweisen und Entschiedenheit und so weiter. Da kommt alles raus in den Schwierigkeiten. Drück eine Tomate und dann siehst du, wie stabil sie ist. Bisschen Platz. Weißt du, der Druck, wir beweisen uns unter Druck. In aller Liebe, unter Druck. 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch nicht durch die Hitze befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, stell dir mal sowas vor, du hast Schwierigkeiten und du jubelst und jauchst und vibrierst und freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zu seiner Zeit an der Offenbarung teilhaftig werdet, Ochs und Esel. Und so weiter. Und selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Der ruht auf euch. Fliehe nicht vor deinen Problemen, löse sie. Fliehe nicht vor deinen Problemen, löse sie. Bete, frage Gott um eine Offenbarung, wie du das anstellen sollst. Frag, was ist die Ursache gewesen? Warum bin ich da rein? Und wo war ich nicht wachsam? Was will es mir sagen? Was bedeutet es mir? Wiederherstellung ist, und das hat etwas mit Lösung. Ich löse das Problem. Ich laufe nicht weg. Ich greife es an. Ich gehe auf das Problem zu. Schnurstracks. Löse dich von deinen Festlegungen. Oder Wiederherstellung. Löse dich von deinen schlechten Gewohnheiten. Das ist eine ganze Menge. Und meistens meine Probleme verursachen meine schlechten Gewohnheiten. Untugend, sagt die Bibel das dazu. Schau auf Gott und hör, was er für Gedanken für dein Leben hat. Nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen, heißt es im Wort Gottes, und werdet in Frieden geleitet. Berge und Hügel, stellen wir vor, das ist Erneuerung. Ihr sollt ausziehen, Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken, mit Jauchzen alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Du brauchst wieder Frieden und Freude in deinem Leben. Weißt du, dass die Bäume in deiner Umgebung, die Bäume spüren, ob da ein Verbrecher oder ein Heiliger kommt. Die Bäume, deine Pflanzen auf dem Balkon spüren, was Geisteskind du bist, in aller Liebe. Die wissen mehr, als du glaubst. Du brauchst Freude und Gottes Frieden. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Der Mensch, der sollte Gott erleben und spüren. Hier ist Gott gegenwärtig. Hier passiert was. Verstehst du Gott? In Hiob Kapitel 36 heißt es von Vers 26 weiter, siehe, Gott ist groß und unbegreiflich, die Zahl seiner Jahre kann niemand erforschen, er zieht empor wie Wassertropfen, er redet davon Wolken, wie entstehen Wolken. Also der Hiob war schon ein Naturwissenschaftler, der hat so viel Ahnung, aber hier sagt er, schau, wo Wolken und wie Regen entsteht und so weiter, und der Herr lässt die Türme in seinem Gezelt. Der Herr ist es, der das alles gestaltet, die Natur gestaltet. Der Herr lässt die Dinge werden, wie sie werden sollen. Der Herr ist, der Regen fallen lässt. Weißt du, wenn ihr in das gelobte Land einzieht, ist nicht mehr Ägypten, ist nicht mehr die Welt, wo die Kanäle da waren, da musst du kurbeln ein bisschen und da kommt schon was hoch. Und viele Christen denken, sie müssen was kurbeln. Du musst nichts kurbeln. Du musst nur richtig vor Gott stehen und dann wird er den Spätregen und den Frühregen schicken. Dann wird er das tun. Lerne alles in die Hände Gottes zu legen, das ist Wiederherstellung ein Stück weit. Einfach Gott abgeben, Gott abgeben. Lerne auf Gott zu hören. Fange an, in Übereinstimmung mit Gott zu leben. In der ersten Liebe zu brennen. Und dann heißt es danach auch für dein Leben, 5. Mose 28, 12, und der Herr wird dir seinen guten Schatz öffnen. Halleluja. Deine Schatztruhe wird er öffnen, oder seinen guten Schatz öffnen und den Himmel und Regen zu deinem Land geben, zu seiner Zeit, und die ganze Arbeit von deiner Hand wird gesegnet sein und du sollst vielen Völkern leihen, aber du brauchst ihnen nichts abgeben oder von ihnen dich leihen. Du wirst vielen leihen, du wirst gesegnet sein. Wenn du richtig zu Gott stehst, wirst Segen in Überfluss sein. Die Stelle sagt weiter auch nachher, der Segen wird dich übernehmen. Der Segen wird dich übernehmen. Wiederherstellung ist, dass Gott wieder dich übernommen hat. Dass Gott wieder dich führt und leitet und so weiter. Wiederhergestellte Menschen fangen ein anderes Leben. Sie fangen wieder gut zu machen. Weißt du, das ist eine Geschichte in der Bibel ganz schnell. Der Zachäus, der Heiland sagt, ich muss in deinem Haus einkehren. Und der Herr Jesus sagt, gar nicht viel. Komm zum Zachäus und plötzlich fängt Wiederherstellung beim Zachäus an. Weißt du, der Zachäus, der Oberzöllner, nur noch haben, habgierig, geizig und was auch immer war. Und plötzlich sagt er, Herr, soll ich jemanden betrogen habe? Und dann die Hälfte gebe ich den Armen. Und wovon hat er noch gelebt, ist meine Frage noch. Aber du siehst, wenn der Herr zu einem kommt, plötzlich passiert Wiederherstellung. Der Herr muss in dein Haus wieder einziehen. Der Herr braucht in deinem Haus wieder ein Altar. Nicht nur den Fernsehkasten. Der Herr braucht ein Altar in deinem Haus. Ein Altar. Ein Altar. Du brauchst wieder ein Altar in deinem Haus. So, wo du mit Gott redest, wo du dich hinkniest oder wo du vor dem Herrn stehst oder wo du vor dem Herrn liegst, was auch immer ist. Und so weiter. Und da fängt wieder Gutmachung. Also Wiederherstellung beginnt wieder, also nach der Wiederherstellung kommen Taten. Aber wenn deine Seele erquickt ist, deine Seele von Gott berührt ist, wenn der Herr in dein Haus hineingegangen ist, wenn du von deinem Baum heruntergestiegen bist, von deinem hohen Ross, von deiner Einbildung und von deiner, ich habe die Übersicht, ich schaue alles, ich habe die Kontrolle. Wenn du runtergekommen bist, du kleiner Knirps, Zachäus, dann ist Heil in diesem Haus widerfahren. Dann ist der kleine Zachäus wieder ganz groß. Dann ist er sogar über sich selbst hinausgewachsen. Und die Hälfte gebe ich den Armen. Zachäus hat ein anderes Herz bekommen. Das ist Wiederherstellung. Plötzlich einen ganz anderen Bezug zum Geld. Der ist immer noch Oberzöllner gewesen. Der hat immer noch beim Staat gearbeitet. Aber eine ganz andere Beziehung zum Geld gehabt. Weißt du, es ist keine Sünde, arm zu sein und keine Sünde reich zu sein. Es hat etwas mit Herzen zu tun. Ob mein Herz dran hängt, wenn ich dran denke, Hiob war ein superreicher Mann, Abraham war ein superreicher Mann, die Patriarchen waren alle superreiche Leute. Weißt du, das hat nichts damit zu tun, wenn dein Herz nicht dran hängt. Und da, wo dein Herz ist. Und Zachäus ist reich geblieben, aber sein Herz hing an Jesus jetzt. Das ist diese Erneuerung der ersten Liebe. Hesekiel 36, noch ganz schnell, ich will noch ganz schnell die Sache vollenden. Ich werde euch ein neues Herz geben, sagt der Herr, und lege einen neuen Geist in euch. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Herz vom Fleisch geben. Menschenliebe, ein Herz vom Fleisch, vom Mitgefühl. Ich will meinen Geist in euch legen und euch und aus euch solche Leute machen, die meine Rechte halten und danach tun. Das macht alles Gott. Weißt du, Wiederherstellung ist Gottes Sache. Du musst dich nur hinstellen und sagen, Herr Dr. Jesus, hier bin ich. Ich komme zu dir in Sprechstunde. Ich lasse mich von dir erst behandeln. Herr Jesus, du bist der Meister, der Professor. Die Umwandlung, diese Veränderung und so weiter, ist alles Gnade. Weißt du, Gott weiß jetzt, was jetzt dran ist als nächstes in deinem Leben. Er ist der Schöpfer und er ist wieder in Aktion. Plötzlich wächst in dir aus deinem steinernen Herzen wächst ein fleischernes Herz und aus diesem harten Dickkopf, Sturkopf wächst jetzt ein neuer Geist, neues Denken. Plötzlich passiert was mit dir in deinem Inwendigen, in deinem Herzen. Das sieht man nicht, Herz sieht man nicht und Geist sieht man auch nicht. Da passiert was Neues, da passiert die Erneuerung. Da geht das Wort Gottes auf und plötzlich, weißt du, plötzlich ist der Zachäus anders. Denn Zachäus hat niemand bisher verändern können, aber der Herr Jesus, seine Gegenwart. Plötzlich ist er da und plötzlich ist der Oberzöllner und der Zöllner beim Herrn Jesus. Plötzlich fügt er sich, plötzlich verändert er sich und plötzlich ist er der gesegnete Mann Gottes. Noch ganz schnell, weil ich möchte nicht irgendwo aufhören, sondern Joel Kapitel 2 möchte ich noch ganz schnell anschauen. Weißt du, wenn Jesus bei dir einzieht, erfüllt dein Leben das Gute, erfüllt der Segen Gottes dein Leben, dann bist du plötzlich großzügig, nicht mehr kleinkariert. Du bist großzügig, wenn der Herr dein Haus erfüllt, dein Leben erfüllt. Plötzlich bist du im Dienst des Herrn. Und den Rest, Herr, ich diene dir. Dann fließt der Segen, Joel Kapitel 2, 24, und er soll die Tenne voll Korn werden und die Kelter von Most und Öl überfließen. Wenn der Herr in deinem Leben hineinkommt und dein Leben anfängt zu gestalten, ist dein Leben überfließend. Oder dann siehst du hier, wenn du mal weiterliest, dann erntest du Rekordernten, dann läuft alles über, dann sprudelt es, dann bist du flüssig, ständig flüssig. Joel Kapitel 2, Vers 25, also will ich euch die Jahre, und das ist Wiederherstellung, dann will ich euch die Jahre, deren Ertrag die Heuschrecken und die Nager, der Fresser, der Verwüster verzehrt hat und mein großes Kriegsheer, welches ich gegen euch gesandt habe, zerstört hat, will ich wieder erstatten. Gott will all das wieder erstatten, dass du wieder der Alte bist oder die Alte. Und zwar nicht dem Fleisch nach, sondern dem Geist nach, wie Gott dich im Original gewollt hat. Bis jetzt bist du nur irgend so ein Abklatsch von irgendetwas. Aber du sollst das Original Gottes werden. Und sobald Gott bei dir eingezogen ist, beginnt die Wiederherstellung. Vorausgesetzt, du lässt dich behandeln. Vorausgesetzt. Und dann, was der Nager alles aufgefressen hat, wird wieder erstattet. Und dann in Jesaja 49, Vers 2 noch. Siehe, das Frühere ist eingetroffen. Neues verkündige ich euch. Ehe es eintritt, lasse ich euch wissen. Erneuerte Menschen hören es. Im Himmel läutet es schon. Ich lasse euch schon wissen, ihr habt schon eine Vorahnung. Du beginnst schon in Freude zu leben, in der Freundlichkeit Gottes und Menschenliebe Gottes. Du bist so gesegnet und sagst, oh Halleluja, Herr, mir geht es so wohl und mir ist so gut. Und dann beginnst du in positiver Stimmung, das Leben um dich herum zu gestalten. Und plötzlich hast du ein anziehendes Wesen, da kommt alles auf dich zu. Erneuerung beginnt hier innen drin. Die erste Liebe beginnt innen drin. Wenn jemand verliebt ist, das siehst du. Und wenn jemand nicht mehr verliebt ist, ist es auch. Sie ist beides. So, fang an, das zu tun, was Gott will. Fang an, das Alte wieder aufzugraben, diese erste Liebe. Und jetzt bin ich wirklich zum Schluss. Habe ich euch schon ein paar Mal angekündigt, aber ich bin nie dazu gekommen. Aber ich muss noch, weißt du, Erneuerung, Wiederherstellung. Weißt du, du musst wieder neu anfangen. Du kannst nicht in alten Spuren weitermachen. Du musst wieder ganz neu anfangen. Abraham, Isaac und Jakob, sie mussten jeder seine eigene Gotteserfahrung machen. Jeder musste selbst Gott erleben. Du kannst nicht sagen, ja, mein Vater war ein großer Mann. Das musst du selber erleben. Und da heißt es von Isaac, und er grub die Brunnen auf, die die Philister zugeschüttet hatten. Da hat da ein Brunnen wieder aufgegraben, zugeschüttet. Wieder aufgegraben, zugeschüttet. Wieder aufgegraben. Und es war ein Prozess. Er hat gekämpft und hat sich nicht unterkriegen lassen. Und dann heißt es, als er dann einen Brunnen ausgegraben hat, denn dem Teufel geht irgendwann mal die Lust aus, Luft aus und die Lust auf, auch aus und so weiter. Und dann hat er einen Brunnen gegraben und dann hat er Frucht getragen und er hat hundertfältig geerntet. Das ist Wiederherstellung, dass du wieder anfängst, hundertfältig zu ernten. Und, aber du musst arbeiten. Von nichts kommt nichts. Du musst arbeiten und du musst gefallen lassen, dass die Feinde dich ständig entmutigen, aber du hast einen lebendigen Gott und sagst, ich lasse mich nicht entmutigen, ich halte durch, ich glaube und darum rede ich's. Erneuerung. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gnade Gottes hineingehen und lass uns sagen, Herr, erneuere, was muss bei mir noch anders werden? Die erste Liebe, die erste Freude oder der erste Frieden oder der erste Glaube, egal was es ist, so wie am Anfang. Und manche haben keinen Anfang gehabt, deshalb fangen heute gleich von vorne an. Also es gibt manche Leute, die haben nicht richtig angefangen. Die sind mit dem falschen Bein aufgestanden, auch im Christenleben. Deshalb ist es wichtig, dass du heute, wenn schon nicht richtig angefangen hast, dass du jetzt wenigstens richtig anfängst. Jesus, ich danke dir, dass du meinen Geschwistern hilfst, erneuert zu werden am inwendigen Menschen, dass du meinen Brüdern und Schwestern hilfst, weiter fortzufahren im Glauben, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern dass sie Tiefgang haben in ihrem Leben. Lieber Gott, schenk jedem einzelnen Tiefgang, auch mir, Herr Jesus. Und du möchtest an mir und an uns allen arbeiten, dass wir endlich mal Frucht tragen. Dass wir nicht nur schöne Blätter haben, sondern auch wirklich gute Früchte tragen. Und die paar faule Früchte, Herr Jesus, die wirst du verschmerzen. Und die wirst du abschneiden und wegwerfen. Aber die guten Früchte, wenigstens eine gute Frucht, Herr. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, sprechen in ein Gebet. Lieber Heiland, ich komme zu dir. Erneuere meine Seele. Erneuere meinen Geist. Erneuere meine Gedanken. Erneuere meine Sprache. Erneuere meine Gewohnheiten. Und lass mich gute Frucht tragen. Heiliger Geist, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. Herr Jesus, du bist der Weinstock. Und ich bin die Rebe. Und ich möchte eine gute Rebe sein. Hilf mir dabei. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Schwester, wir singen noch ein bisschen, noch beten, falls jemand krank ist und jemand Probleme hat. Streck deine Hand zum Himmel. Gott will dir helfen. Und da, wo du bist, Gott wird dich berühren. Herr Jesus Christus, diese ausgestreckten Hände, die siehst du. Herr, du kannst die Menschen jetzt berühren. Du kannst ihnen jetzt gerade nahe treten. Du kannst jetzt ihnen helfen. Du kannst ihnen eingreifen, bei ihnen eingreifen. Und du kannst ihnen neue Kraft geben, Heiland, dass sie auffahren und dass sie wieder Gesundheit in ihrem Körper spüren. Herr, die Kranken und die Schwachen, die gerade jetzt schwach sind, die sollen jetzt den Strom Gottes fließend spüren in ihrem Leben. Herr, du erneuerst auch sichtbar und offensichtlich. Herr, ich glaube, dass du ein Gott bist, der immer noch reell ist, der immer noch Wunder wirkt. Herr, und ich erwarte ein Wunder jetzt bei diesen ausgestreckten Händen. Halleluja. Herr, du wirkst jetzt und du heilst jetzt die Gebrechen deiner Kinder. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat und vor schweren Entscheidungen steht, Herr Jesus, du wirst ihm beistehen. In diesem Moment, Halleluja, dein Engeln stelle ich an ihre Seite, bei diesen Personen, dass sie ein Wunder erleben und dass sie sagen können, heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gewesen, dass sie keine Angst haben. Herr, wir sind berufen, das Feld zu behalten, die Sache auszurichten und mit dir zum Durchbruch zu kommen. In Jesu Namen. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott segne Smith, hat seine Heilungsgottesdienste hier verschoben um 14 Tage. Das wird bekannt gegeben, ist vom 14. März, also jetzt nicht jetzt im Februar, sondern im März, also kommt er, weil er in Österreich und eingeschneit, so hat er mir geschrieben und so weiter. Und er wird aber da sein und wir werden eine gute Zeit haben.